Hallo, das ist der Hörspiel-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt ein Mitschnitt des Hörspiels Die vergessene Welt. Eine Bearbeitung von Frank Gustavus nach dem legendären Abenteuerroman von Sir Arthur Conan Doyle. Live vom 28. September aus dem Ballhaus Berlin. Der verschrobene Wissenschaftler Professor Challenger behauptet, auf einem Hochplateau im südamerikanischen Urwald lebendige Dinosaurier entdeckt zu haben. Obwohl seine Kollegen ihn für verrückt halten, wird eine Expedition zum Amazonas gesandt. Die Teilnehmer entdecken dort tatsächlich urzeitliches Leben und müssen die haarsträubendsten Geschichten bestehen. Mit Gerrit Schmidt-Voss, Stefan Krause, Uwe Teschner, Reinhard Scheunemann, Frank Gustavus und mir als Geräuschemacher. Ja, richtig gehört. Also, hört euch das mal an.
Das ist unglaublich. Sie werden mich für verrückt halten. Entweder Sie stecken mich in die Klappspüle oder Sie setzen mir ein Denkmal. Was ist jetzt? Verdammt! Er muss mich gewittert haben. Er läuft weg. Na gut, die Grundform ist klar. Den Rest kriege ich aus dem Gedächtnis hin. Jetzt werden die Augen übergeben. Hover? Bist du das? Was immer da im Busch ist, es wird mich jetzt kennenlernen.
Mr. McArdle? Mr. Malone ist da.
Ja, soll reinkommen.
Guten Tag, Sir.
Nehmen Sie Platz, ich bin gleich bei Ihnen.
Ja.
Sehr gut, Malone. Der Artikel über die Explosion in der Kohlegrube ließ sich ausgezeichnet. Und der über die Feuersbrunst letzte Woche war ebenfalls exzellent. Reporter wie Sie brauchen wir bei der Gazette.
Ich danke Ihnen, Mr. McArdle.
Und? Womit kann ich Ihnen helfen?
Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten, Sir.
So, und der wäre?
Nun, könnte ich nicht vielleicht auf irgendeine Sondermission geschickt werden, Sir? Ganz gleich, was es ist. Ich würde mein Möglichstes tun, Ihnen spannende Geschichten zu liefern.
An was für eine Art Sondermission dachten Sie denn, Mr. Malone? Sind Ihnen Feuersbrünste und Explosionen nicht spannend genug?
Doch, Sir. Ich meine, nicht ganz. Ich dachte an etwas wirklich Abenteuerliches und Gefährliches. Je schwieriger, desto besser.
Hört sich ganz so an, als wäre dieser Gedanke nicht auf Ihrem, sondern auf dem Mist einer Frau gewachsen.
Sir, woher wissen Sie? Ich meine...
Mein lieber Mr. Malone, derartiger Unsinn kann nur aus dem Mund einer Frau stammen. Es scheint heutzutage in Mode gekommen zu sein, dass Frauen sich einbilden, der Mann ihres Herzens müsste ein Abenteurer sein und dem Tod schon dutzende Male ohne Furcht ins Auge geblickt zu haben, als wäre es bei dem zunehmenden Verkehr nicht schon Abenteuer genug, jeden Tag lebend am Arbeitsplatz zu erscheinen. Und seien wir doch mal ehrlich, Malone. Für eine Dame der Londoner Gesellschaft bedeutet das doch schon Nervenkitzel, wenn nicht genügend Ingwergebäck für das Teekränzchen im Haus ist. Wie heißt sie?
Gladys, Sir. Gladys Hungerton. Wir sind immerhin verlobt, aber sie weigert sich, mich zu heiraten, wenn ich nicht irgendeine Helden...
Ich meine nicht ihre Braut, sondern die Zeitschrift, aus dem sie diesen Abenteuerunfug hat. Wahrscheinlich war es die English Woman, die haben vor 3 Tagen eine Geschichte über diesen französischen Ballonfahrer gebracht, der durch einen Sturm bis nach Russland abgetrieben wurde. Und wissen Sie, was die Schlagzeile dazu war?
Nein, Sir.
Um uns warten Heldentaten darauf vollbracht zu werden.
Das sind exakt die Worte, die Gladys benutzt hat.
Und die meine Frau Winifred erst gestern noch an mich zu richten, die Frechheit besaß. Die beiden scheinen sich in ihrer Freizeit mit demselben Schund zu beschäftigen, mein Lieber. Und ich sage Ihnen eins, der englische Sensationsjournalismus geht in eine Richtung, die ich aufs Tiefste verabscheue.
Mr. McArdle, die Franzosengeschichte wäre dann fertig, aber... Erwarten Sie nichts Neues. Die Woman hat schon vor 3 Tagen...
Ach, Herrgott, Blondell, sehen Sie nicht, dass wir mitten in einer Besprechung sind?
Entschuldigung.
Himmel. Ich bin von Idioten umgeben.
Sir, ich möchte Sie dennoch um einen Sonderauftrag
Gute
bitten.
Gute Güte, Malone, die Zeit für Marco Polo-Spielchen ist vorbei. Wir schreiben das Jahr 1912. Die weißen Flecken auf der Landkarte sind ausgefüllt und für Ritterromantik gibt es keinen Platz mehr. Herrgott, ist denn alle Welt verrückt geworden? Aber...
Halt!
Warten Sie mal, da kommt mir plötzlich eine Idee. Wie würde es Ihnen gefallen, einen Hochstapler zu entlarven und vor dem gesamten Land lächerlich zu machen? Sie könnten ihn als den modernen Münchhausen hinstellen, der er ist.
Nun, mein Lieber...
Was halten Sie davon?
Mir ist alles recht, Sir.
Gut. Der Mann, um den es geht, heißt Professor Challenger.
Challenger? Der Zoologe? Ist das nicht der Mann, der dem Kollegen vom Telegraph beinahe den Schädel eingeschlagen hat?
Ganz genau. Aber sagten Sie nicht, dass Sie Abenteuer suchen?
Ja, Sir, nur...
Gut! Er wird heute Abend bei einer Vorlesung zum Thema Die Zeitalter der Erde im Zoologischen Institut anwesend sein. Fangen Sie ihn ab und sehen Sie, was Sie aus ihm herauskriegen können. Ah, hier sind einige Informationen zu seiner Person.
Danke, Sir. Da wäre allerdings noch etwas.
Ja.
Mir ist nicht ganz klar, zu welchem Thema ich Professor Challenger interviewen soll.
Er ist vor 2 Jahren zu einer Expedition nach Südamerika aufgebrochen und erst kürzlich zurückgekehrt. Er war auch zweifelsohne in Südamerika, weigert sich aber strikt zu sagen, wo genau. Er hat eine verkratzte Fotografie mitgebracht, auf der irgendetwas Sensationelles zu sehen sein soll, angeblich ein wundersames Tier oder dergleichen. Fälschung, so heißt es jedenfalls unter Wissenschaftlern. Ich selbst habe die Aufnahme nie gesehen. Livingston vom Telegraph war der einzige Kollege, der bisher einen Blick darauf werfen konnte. Er verschaffte sich eines Nachts Zutritt zu Challengers Arbeitszimmer. Was mit dem Mann dann passiert ist, wissen Sie ja. Er wird frühestens in einigen Monaten über seine Entdeckung sprechen oder schreiben können, denn sein Kiefer ist komplett verdrahtet und seine Hände sind eingegipst. Mittlerweile gibt Challenger überhaupt keine Interviews mehr und ist sogar empfindlich, dass er jedem an die Gurgel geht, der versucht, etwas über die Reise aus ihm herauszubekommen. Das ist Ihr Mann, Mr. Malone. Finden Sie heraus, ob an seinen Geschichten etwas dran ist, oder entlarven Sie ihn als gemeingefährlichen Größenwahnsinnigen. Meinen Segen haben Sie und jetzt wünsche ich Ihnen viel Glück. Sie werden es brauchen.
So machte ich mich also an jenem Abend des Spätfrühlings 1912 auf den Weg ins Zoologische Institut der Stadt London. Ein aufstrebender Reporter von 21 Jahren, gerade frisch in den Diensten der Daily Gazette und mit dem festen Vorsatz, den Auftrag, den mein Redakteur mir erteilt hatte, so gut wie nur möglich auszuführen. Ich wollte der Erste sein, der die Einzelheiten von Professor Challengers dubioser Südamerika-Reise ans Licht brachte. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich damals, ohne den Mann auch nur zu Gesicht bekommen zu haben, bereits einen heiden Respekt vor ihm hatte. Dem Dossier, das mir McArdle in die Hand drückte, entnahm ich, dass es sich bei George Edward Challenger um einen 53 Jahre alten gebürtigen Schotten handelte. Er war zeitweise Präsident der Paläontologischen Gesellschaft von England gewesen, außerdem Mitglied diverser internationaler wissenschaftlicher Institutionen, Träger der Creighton-Medaille für zoologische Untersuchungen und Verfasser zahlreicher Artikel und Aufsätze über die Entwicklung der Wirbeltiere und über Untersuchungen von Schädeln des westmongolischen Kalmückenvolkes. Ein überaus kluger und weltgewandter Mensch, den mir vorliegenden Informationen nach aber auch ein überaus streitbarer und schwieriger. Während seiner langen Karriere hatte Challenger sich stets mit allen Vorgesetzten und Kollegen angelegt, die seine Auffassung der Evolution nicht teilten. Auf dem Zoologischen Kongress von Wien hatte er mit seinen Ansichten für einen heftigen Eklat gesorgt und war hinausgeworfen worden. Sein Assistentenamt in der anatomischen Abteilung des Britischen Museums hatte er nach einem Streit mit dem Direktor niedergelegt. Es handelte sich bei Challenger allem Anschein nach um das Paradeexemplar eines menschlichen Dickschädels, der noch dazu zu Gewaltausbrüchen neigte. Mit der sicheren Aussicht auf eine gehörige Tracht Prügel nahm ich einen der letzten leeren Plätze im Hörsaal des Zoologischen Instituts ein und harrte gespannt der Dinge, die da kommen mochten.
Verehrte Herrschaften, dürfte ich um Ruhe bitten? Ich danke Ihnen. In meiner Eigenschaft als stellvertretender Direktor des Zoologischen Instituts der Stadt London begrüße ich Sie zu unserem heutigen Vortrag mit dem Thema »Die Zeitalter der Erde«. Den folgenden Redner brauche ich den meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht vorzustellen. Er ist ein erwiesener Spezialist der Evolutionsforschung und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Paläontologie. Dr. Charles Illingworth. Als Gastredner war außerdem ein Mann vorgesehen, der erst vor kurzem durch, sagen wir, eher fragwürdige Fotografien und grobe Handgreiflichkeiten von sich reden gemacht hat. Professor George Edward Challenger, der sich nicht nehmen ließ, sich in diese Veranstaltung hineinzudrängen. Wie Sie allerdings sehen, hat er es glücklicherweise vorgezogen, durch Abwesenheit zu glänzen, sodass wir uns nun auf einen spannenden und störungsfreien Vortrag von Dr. Illingworth freuen dürfen. Doktor?
Ich danke Ihnen, Professor Summerlee. Meine Damen und Herren, in den kommenden 2 Stunden möchte ich Sie auf eine Reise durch die Schöpfungsgeschichte mitnehmen. Unser Ausflug beginnt in der Zeit, als unsere geliebte Mutter Erde lediglich ein Gasball war, der durch den Weltraum trieb. Er führt uns anschließend über den Ursprung des ersten Lebens auf diesem Planeten bis hin zur Entstehung des furchteinflößenden Geschlechts der Dinosaurier. Jener Urzeitriesen, von denen uns heute noch einige in Angst und Schrecken versetzen, wenn wir nur ihre versteinerten Überreste betrachten. Als der Mensch die Erde betrat, waren diese Tiere glücklicherweise längst ausgestorben, sodass wir uns heute glücklich schätzen können von ihnen.
Wie ich sehe, ist der verlorene Sohn dann doch noch eingetroffen. Dürfte ich Professor Challenger bitten, den Vortrag nicht zu unterbrechen und sich zu gedulden, bis er an der Reihe ist? Danke. Fahren Sie bitte fort, Doktor.
Ja. Diese prähistorischen Tiere, die wir Dinosaurier nennen, waren also bekanntlich längst ausgestorben, bevor der Mensch die Erde besiegte.
Ich sage nochmals, das ist ein Irrtum.
Das ist ja nicht auszuhalten, Challenger! Würden Sie mich bitte in Ruhe meinen Vortrag halten lassen?
Nur wenn Sie aufhören, Behauptungen aufzustellen, die nicht den Tatsachen entsprechen, mein Lieber.
Dürfte ich um Ruhe bitten? Professor Challenger, wenn Sie es nicht augenblicklich unterlassen, den Vortrag durch Ihre unqualifizierten Zwischenrufe zu stören, werde ich Sie vom Saaldiener hinauswerfen lassen.
Wenn Sie das halbe Gurkensandwich meinen, das mich zwingen wollte, mein Paket an der Garderobe abzugeben, der Mann ist auf dem Weg zum Dentisten. Und bis sich irgendjemand anderes gefunden hat, der mich an die frische Luft setzt, weigere ich mich mir anzuhören, dass es keine sogenannten prähistorischen Tiere mehr gibt, nur weil unserem verehrten Dr. Illingworth noch keine begegnet sind.
Wollen Sie uns etwa weismachen, dass Ihnen Dinosaurier begegnet sind? Lebendige? Kommen Sie uns jetzt etwa wieder mit Ihrer manipulierten Fotografie? Verschonen Sie uns, Challenger.
Ladies and Gentlemen, auch wenn es für Sie alle hier unwahrscheinlich klingen mag, schwöre ich Ihnen, dass auf der Erde auch heute noch Lebewesen existieren, die man seit dem Jura-Zeitalter für ausgestorben hielt. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen.
Jetzt ist es genug. Professor Challenger, entweder Sie beweisen Ihre unglaublichen Aussagen hier und jetzt, sofort auf der Stelle, oder ich werde dafür sorgen, dass Sie in diesem Land nie wieder einen Forschungsauftrag bekommen.
Sie werden es nicht glauben. Sie werden es nicht glauben, Summerlee, aber ich habe tatsächlich einen Beweis mitgebracht. Ich habe lange mit mir gerungen und die heutige Veranstaltung schien mir der richtige Anlass, um einige Ammenmärchen, die Sie und Ihre Kollegen hier verbreiten, ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.
Na, da bin ich ja mal gespannt.
Für was halten Sie das hier, meine Herren?
Wenn das Stück nicht so gut erhalten wäre, würde ich sagen, für den Flügelknochen eines Pterosaurus. Da dies aber unmöglich ist, neige ich eher dazu, ihn einem Amazonasgeier zuzuschreiben, der ungefähr über den gleichen Knochenbau verfügt.
Da stimme ich Professor Summerlee zu. Als was wollten Sie uns das Ding denn da verkaufen, Challenger?
Das, was Sie hier vor sich sehen, ist nichts anderes als der Flügelknochen eines Pteranodons. Eines Flugsauriers, den ich selbst vor 3 Monaten am Amazonas erlebt habe.
Oh Gott.
Und hier ist die stark vergrößerte Fotografie dazu.
Ich dachte, wir wären uns einig gewesen, mein lieber Challenger, dass Ihre Fotografie das Werk eines, nun sagen wir, begabten Künstlers ist, der sich zugegebenermaßen...
Es handelt sich hier um eine Fälschung, das liegt doch auf der Hand. Was halten wir uns denn hier mit diesem Mumpitz auf? Die Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben und damit hat sich's. Professor Challenger wäre besser in eine Nervenanstalt aufgehoben, als unsere kostbare Zeit mit diesen Schauergeschichten zu vertrödeln. Demnächst will er uns wahrscheinlich noch erzählen, er wäre auf dem Mond gewesen.
Ich komme euch gleich da runter, ihr Pharisäer. Wie ich sehe, hat sich nichts geändert. Propheten wie Galilei, Darwin...
Wollen Sie sich ernsthaft mit diesen Männern auf eine Stufe
Propheten
stellen, Challenger?
Propheten wie wir, die sich für die Wissenschaft einsetzen, werden nach wie vor mit Dreck beworfen. Ihr wollt uns ans Kreuz nageln, nur weil wir noch Visionen haben.
Tja, das ist doch der Gipfel.
Ich kann nur noch einmal sagen, dass meine Aussagen der Wahrheit entsprechen und ich erkläre mich bereit, einem unabhängigen Komitee die genaue Lage des Ortes mitzuteilen, an dem diese und noch weitaus größere und gefährlichere Saurier zu finden sind. Die Herrschaften können mit mir zusammen meine Expedition dorthin unternehmen und sich persönlich davon überzeugen, dass ich recht habe.
Obwohl ich kaum glaube, dass sich hier irgendjemand, der nur halbwegs bei Verstand ist, für diesen Unfug hergeben wird, richte ich die Frage ans Auditorium. Ist hier irgendjemand bereit, an den Amazonas zu reisen, um die von Professor Challenger vorgebrachten Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen?
Ich werde gehen.
Ja!
Ihr Name, Sir?
Lord John Roxton. Ich kenne das Amazonasgebiet wie meine Westentasche und ich bin deshalb für diese Expedition besonders geeignet.
Ihr Ruf als Abenteurer und Großwildjäger ist in aller Welt bekannt, Lord Roxton. Aber wissen Sie, worauf Sie sich da einlassen? Die Chance beträgt 1 zu 1 Million, dass Sie auf Dinosaurier stoßen werden.
Wo immer sich die Möglichkeit bietet, eine unbekannte Raubtierart vor die Flinte zu kriegen, bin ich dabei, Sir. Je größer das Ungeheuer, desto besser.
Noch so ein Spinner. Nun gut, Sie müssen es ja wissen. Ist sonst noch jemand bereit, seine Zeit im südamerikanischen Urwald zu vergeuden?
Ich war wie elektrisiert. Hatte ich meinem Redakteur noch vor wenigen Stunden in den Ohren gelegen, mich doch bitte auf eine möglichst gefährliche Sondermission zu schicken, so bot sich mir hier und jetzt die einmalige Gelegenheit, zusammen mit einem berühmten Großwildjäger und einem verrückten Wissenschaftler, der mit seinem schwarzen Bart, den stark behaarten Händen, der bulligen Statur zugegebenermaßen eher wie ein Gorilla als ein Mensch wirkte, auf eine Expedition zu gehen, bei der, ganz gleich, ob mit Dinosaurier oder ohne, in jedem Fall spannende Abenteuer auf uns warteten. Ich würde Gladys endlich beweisen können, dass ich der Mann ihrer Träume war. Und obwohl all meine inneren Alarmglocken stoben klingelten, stand mein Entschluss fest.
Ich werde ebenfalls mitkommen, Sir.
Seien Sie beglückwünscht, mein Freund.
Es ist nicht zu fassen.
Ihr Name?
Edward Dunn Malone, Sir. Ich bin Reporter bei der Daily Gazette.
Ein Schmierfink, der herrscht ihm hier bei.
Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass Ihr Herausgeber über diese Entscheidung besonders erbaut sein wird, aber Sie sind ja noch jung und können nach Ihrer Rückkehr sicherlich problemlos eine andere Stellung finden. Sonst noch irgendwelche Freiwilligen?
Ja, wie wär's denn mit Ihnen, Summerlee? So kämen Sie mit Ihrem verknöcherten Hintern mal wieder hinter Ihrem Schreibtisch hervor und könnten an lebendigen Objekten forschen. Oder haben Sie etwa Angst, dass ich recht habe?
Ich bitte Sie, Challenger, für derartigen Nonsens habe ich keine Zeit. Ich bin Wissenschaftler, kein Zirkusclown.
Wollen Sie mich etwa als Zirkusclown bezeichnen, Professor?
Ich bin ebenfalls keiner, Sir.
Werte Herren, ich wollte Ihnen keinesfalls zu nahe treten, aber Sie müssen verstehen...
Na, dann kommen Sie doch mit. Vorausgesetzt, Sie sind kein Angsthase.
Ja, also, wenn ich mich da mal einschalten dürfte.
Gern, Sir Douglas. Bereiten Sie diesem Possenspiel ein Ende.
Als Direktor des Zoologischen Instituts würde mich zunächst einmal interessieren, wer denn die Kosten für diese tollkühne Expedition übernehmen soll.
Das ist eine hochberechtigte Frage.
Ich persönlich werde die Expedition bezahlen.
Und auch ich werde meinen Teil der Finanzierung beisteuern.
Die Gazette wird sich bestimmt auch an den Kosten beteiligen. Ja.
Nun, da dieser nicht ganz unwichtige Teil anscheinend geregelt ist und die ganze Sache immerhin der Wissenschaft dient, hielte auch ich es für keine schlechte Idee, wenn ein Experte wie Professor Summerlee mit von der Partie wäre, da Professor Challenger wegen Befangenheit wohl kaum mitreisen kann.
Douglas, ich bitte Sie!
Das halte ich für Schiebung! Hier ist eine Verschwörung im Gange! Ich protestiere!
Dann ist es also beschlossen. Professor Summerlee, Lord Roxton und Mr. Malone werden sich so schnell wie möglich per Schiff auf den Weg nach Südamerika machen. Professor Challenger wird Ihnen umgehend alle Informationen aushändigen, die benötigt werden, um den Weg zu dem von ihm beschriebenen Ort zu finden. Den Weg
in die vergessene Welt. Von diesem Moment an ging alles Schlag auf Schlag. Noch am gleichen Abend berichtete ich meinem Redakteur von der bevorstehenden Expedition, doch anstatt mich für verrückt zu erklären und hinauszuwerfen, war er begeistert und forderte umgehend einen Hintergrundartikel von mir, den er bereits am nächsten Morgen als Aufmacher in der Morgenausgabe sehen wollte. Überschrift: Challenger-Expedition auf den Spuren der Dinosaurier. Gazette-Reporter berichtet exklusiv aus der vergessenen Welt. Das Jagdfieber hatte den alten McArdle gepackt und er verlangte, dass ich die Zeitung in Form von Briefen ständig über den Verlauf der Expedition auf dem Laufenden halten sollte. Ihm schwebte eine Reportagereihe vor, die die Auflage der Gazette in schwindelerregende Höhen treiben und ihm selbst endlich den lang ersehnten Aufstieg zum Ressortleiter bescheren würde, war er es doch gewesen, der den Stein zu dieser sensationellen Geschichte ins Rollen gebracht hatte. McArdle erreichte sogar, dass der Herausgeber unseres Magazins ein Drittel der Expeditionskosten übernahm und mir außerdem eine komplette Ausrüstung inklusive eines schweren Karabiners zur Verfügung gestellt wurde, mit dem ich mein Leben gegen all das, was mich auf meiner Reise ins Ungewisse erwartete, verteidigen sollte. Meine Verlobte Gladys konnte ich nur telegrafisch oder über das bevorstehende Abenteuer in Kenntnis setzen. Sie war zu ihrer Tante nach Schottland gereist, um dort in Ruhe über unsere Verbindung nachzudenken. Ich bedauerte zwar, mich nicht persönlich von ihr verabschieden zu können, war aber gleichzeitig gewiss, sie unmittelbar nach meiner Rückkehr als strahlender Held zum Traualtar zu führen. Bereits 2 Tage später gingen Professor Summerlee, Lord Roxton und meine Wenigkeit in Southampton an Bord des Passagierdampfers Franziska, der uns innerhalb von 2 Monaten quer über den Atlantik in die nordbrasilianische Hafenstadt Belém brachte. Ich hatte während der Überfahrt genügend Zeit, mich an den hageren, stets griesgrämig dreinblickenden Summerlee zu gewöhnen, der aber im Grunde seines Herzens ein guter Kerl mit einer gesunden Portion trockenen Humors war. Der Umgang mit Lord Roxton gestaltete sich einfacher. Er war fest vom Erfolg unseres Unternehmens überzeugt, verströmte eine geradezu ansteckende Zuversicht und unterhielt uns des Abends mit seinem schier unerschöpflichen Vorrat an Geschichten über Großwildjagden in Afrika, Kämpfe gegen peruanische Sklaventreiber oder seine Pokalerfolge als Sportsmann. In Belém angekommen, ließen wir uns von einer Gruppe Indios landeinwärts nach Gurupá bringen, von wo aus es nicht mehr weit bis zur Mündung des Amazonas war, den wir auf einem kleinen Bananendampfer stromabwärts bis nach Manaus fuhren. Hier bezogen wir am Abend des 14. Juli im Gasthof der britisch-brasilianischen Handelsgesellschaft Quartier.
Eine Blends 577er Doppelbüchse. Damit stand ich in Afrika seinerzeit einem Mordskerl von Nashorn gegenüber. Sein Schädel hängt jetzt bei mir zu Hause an der Wand. Wie steht's mit Ihren Schießkünsten, Malone?
Ich würde sagen, durchschnittliches Militärniveau.
Großer Gott, so schlecht. Ihr jungen Kerls seid wie Bienen ohne Stachel, wenn es daran geht, euren Stock zu verteidigen. Hier in Südamerika müssen Sie schon mit einer Flinte umgehen können, mein lieber Freund und Kupferstecher. Denn vorausgesetzt, unser verehrter Professor Challenger ist weder verrückt noch ein Lügner, könnten wir auf unserer Reise auf ein paar possierliche Viecher stoßen, die nichts lieber täten, als uns den Garaus zu machen.
Sir, glauben Sie wirklich, wir können...
Natürlich glaube ich das. In diesem gottverlassenen Teil der Welt ist alles möglich. Was für ein Gewehr haben Sie?
Man gab mir diesen Karabiner mit, Sir.
Zeigen Sie mal her.
Hier.
Unbrauchbar, mein Lieber. Völlig unbrauchbar für unsere Zwecke. Ich habe hier etwas Passenderes für Sie. Gummierter Griff. Genau ausgerichtetes Visier. Kammer für 5 Patronen. Ein Schießeisen, dem Sie getrost Ihr Leben anvertrauen können. Hier. Probieren Sie mal.
Sie meinen, Sir... Ich soll jetzt auch, hier in diesem Zimmer?
Natürlich, mein Freund, nur zu. Kimme, Korn und ran. Wir werden diesen gastlichen Ort heute doch ohnehin verlassen. Warten Sie, ich werde es Ihnen nochmal vormachen.
Ja.
So, mit diesem wunderschönen Stück. Ich nenne es Cecilia. Zielfernrohr, doppelter Patronenauswurf, zielgenau auf 350 Hertz. Half mir mal vor ein paar Jahren am Patamayo-Fluss einen Sklavenhändler namens Lopez das Lebenslicht auszublasen. Sind Sie bereit?
Jawohl, Sir.
Also gut. Anspannen. Zielen. Feuer!
Roxton, Malone, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Der gesamte Gasthof ist wegen Ihnen und Ihrer Knallerei in Aufruhr. Ganz davon abgesehen, dass Sie mich beinahe über den Haufen geschossen hätten.
Entspannen Sie sich, Professor. Das, was wir hier tun, ist für unser Vorhaben von existenzieller Wichtigkeit. Nicht schlecht, Malone, nicht schlecht. Sie müssen allerdings insgesamt ruhiger werden. Der Rückstoß ist nicht zu unterschätzen, wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben.
Ja, Sir. Ich tue mein Bestes.
Darf man eintreten?
Oh, Professor...
Challenger.
Mich drückt der Schlag.
Obwohl ich zugeben muss, dass mir Letzteres nicht unlieb wäre, würde ich Sie doch bitten, noch eine Weile am Leben zu bleiben, Professor. Schließlich soll auch der größte Zweifler letzten Endes von der Wahrheit überzeugt werden.
Verdammt, es tut gut, Sie zu sehen, Challenger. Ich fürchtete schon, unsere Mission würde den Bach untergehen.
Das tut sie keineswegs, da ich persönlich ab sofort der Anführer der Expedition sein werde.
Herr im Himmel, was tust du mir an?
Aber Professor, warum sind Sie denn nicht mit uns zusammengereist?
Das bin ich doch. Ich habe es nur vorgezogen, während der gesamten Überfahrt in meiner Kabine zu bleiben, da ich mich ansonsten 2 Monate lang mit dem übelgelaunten Fossil dort herumgestritten haben würde. Außerdem hat Sir Douglas doch ausdrücklich darauf bestanden, dass Sie alleine reisen.
Das wird ein Nachspiel haben, Challenger. Das schwöre ich Ihnen. Sir Douglas wird Sie eigenhändig...
Sir Douglas wird mich auf Händen tragen, wenn Sie ihm erst die Ergebnisse unseres Unternehmens präsentiert haben, werter Kollege. Und jetzt genug des Geschwätzes, Gentlemen. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Ausrüstung griffbereit, denn wir werden sofort aufbrechen.
unser Abenteuer wirklich begonnen. Ich schrieb in aller Eile einen Brief an meinen Redakteur, in dem ich ihn und unsere Leser über Challengers plötzliches Auftauchen informierte, übergab den Umschlag einem Bediensteten, der ihn sogleich aufzugeben versprach, raffte dann meine Sachen zusammen und begab mich mit meinen Gefährten an Bord des kleinen Dampfers Esmeralda, den Professor Challenger eigens für die Weiterfahrt gemietet hatte. An Deck befanden sich bereits zwei ebenfalls von ihm angeheuerte stumme Indios, die uns beim Tragen des Gepäcks behilflich sein sollten, sowie der Mestize Gomez, ein zwielichtiger, verschlagen dreinblickender Bursche mit vernarbtem Gesicht, der den Dschungel angeblich wie seine Westentasche kannte und zudem unserer Sprache mächtig war, was man damals in Manaus nicht unbedingt als alltäglich bezeichnen konnte. Gut zwei Wochen lang fuhren wir den Amazonasstrom abwärts und ich hatte Zeit und Muße, eine Landschaft zu bestaunen, die sich in ihrer Farbenpracht, Ursprünglichkeit und mit ihrer Vielzahl unterschiedlichster Tierarten bisher nur aus Büchern kannte. Während dieser Zeit geschah es auch, dass Professor Challenger uns den wahren Hintergrund der Expedition verriet. Er war bei seiner letzten Südamerika-Reise in einem Indianerdorf irgendwo in dieser Gegend auf einen halbtoten Amerikaner namens Mapplewhite gestoßen. Ein Dichter und Maler, dessen Körper Verletzungen aufwies, die ihm von irgendeinem Raubtier beigebracht worden sein mussten. Sein schlimmer Zustand erlaubte es ihm nicht zu sprechen. Er hatte aber einen Rucksack bei sich, in dem Challenger einen Skizzenblock mit den absonderlichsten Zeichnungen fand, darunter Landschaften mit Bäumen, Farnen und anderen Gewächsen, die es, wie Professor Summerlee nach Ansicht der Bilder zähneknirschend eingestehen musste, in dieser Form schon seit Millionen von Jahren nicht mehr auf der Erde gab. Whites Unterlagen zeigten des Weiteren das Bild eines Geschöpfes, das ich, wäre es mir in einem anderen Zusammenhang untergekommen, den wirren Fantasien eines Opiumrauchers zugeschrieben hätte. Der Kopf des abgebildeten Tieres glich dem eines Vogels, der Körper dem einer übergroßen Eidechse. Der lange Schwanz verfügte über etliche aufragende Stacheln und der Rücken war mit einem hohen, gezackten Kamm besetzt. Vor dieses Monstrum hatte White eine zwergenhafte Gestalt gezeichnet und Challenger war der festen Überzeugung, dass es sich dabei um einen Menschen handelte, einzig dazu gemalt, um den Größenmaßstab zwischen den beiden ungleichen Lebewesen darzustellen. Das Tier war der Skizze nach von derart gewaltigem Wuchs, dass selbst der Bahnhof Charing Cross als Käfig nicht groß genug gewesen wäre. Professor Summerlee versuchte, das Bild als groben Unfug abzutun, musste jedoch zu Challengers Zufriedenheit einräumen, dass eine Ähnlichkeit mit dem riesenhaften Stegosaurus nicht von der Hand zu weisen sei. Zu guter Letzt war noch ein Lageplan angehängt, der dem Betrachter den Weg zu einem uneinnehmbar wirkenden Felsplateau wies, dem Ziel unserer Reise.
Sehr geehrter Mr. McArdle, unsere Leser haben allen Grund, sich mit uns zu freuen, denn rund drei Wochen, nachdem wir die Esmeralda verlassen haben und uns zunächst mit dem Kanu und dann zu Fuß quer durch den Dschungel geschlagen haben, ist die Challenger-Expedition an ihrem Bestimmungsort angelangt. Der Lageplan im Skizzenblock von Mapplewhite stimmt haargenau. Bestiegen haben wir das Plateau zwar noch nicht, aber es liegt unmittelbar vor uns. Und selbst Professor Summerlee scheint etwas besänftigt zu sein, was er natürlich vor seinem Rivalen nie zugeben würde. Ich vertraue diesen Brief einem unserer Indios an, der sich verletzt hat und deshalb heute den Heimweg antritt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob meine Zeilen ihr Ziel je erreichen werden, da es auf dem Pfad durch den Urwald vor Gefahren nur so wimmelt. Es gibt dort haufenweise Taranteln, giftige Schlangen und anderes Ungetier. Ganz zu schweigen von den Miranya-Kannibalen, die bisher zwar auf geradezu gespenstische Weise unsichtbar geblieben sind, unseren Marsch aber mit dem Klang ihrer Todestrommeln einige Tage lang begleitet haben. Verdammte Moskitos! Vampire sind das! Ich hasse diese Viecher!
Mr. Malone!
Ja?
Sehen Sie sich das immer an!
Ach, Herrgott! Kann man sich denn hier nicht mal 5 Minuten auf seine Arbeit konzentrieren? Ich komme ja! Gomez, behalten Sie das Feuer und den Braten im Auge. Ich will sehen, was der Professor gefunden hat.
Sie, Senor.
Das beweist noch gar nichts, Challenger. Sie wollten uns Dinosaurier zeigen und bisher habe ich noch keinen einzigen zu Gesicht bekommen.
Himmel, Summerlee, hören Sie endlich mit Ihrer Nörgelei auf. Ich dachte, jetzt, wo wir das Plateau entdeckt haben, würden Sie endlich Ruhe geben.
Ruhe? Warum? Weil wir einen Stein gefunden haben? Meine Liebe zur Geologie reicht sehr weit, Challenger. Aber um ein Felsplateau betrachten zu können, hätte ich nicht einmal halb um die Welt reisen müssen.
Beruhigen Sie sich, Gentlemen. Wir werden dort oben schon auf Saurier stoßen, wenn nicht noch auf etwas ganz anderes.
Und was könnte das sein?
Ach, Malone. Tja, wir könnten uns mit irgendetwas oder irgendwem herumschlagen müssen, das hierfür verantwortlich ist.
Für dieses Bambusdickicht? Ich verstehe nicht...
Nicht für das Dickicht, junger Mann.
Was denn?
Sondern für das, was darin liegt.
Sie müssen schon näher rangehen.
Ein menschliches Skelett.
Von diesen Bambusbären aufgespießt, ja. Der Mann muss von der Plateaukante hier hinuntergestoßen worden sein.
Er könnte aber auch gefallen sein, Roxton. Sie müssen nicht hinter jeder Ecke ein Unhold vermuten.
Ich gehe mir mal die Beine vertreten. Hier ist mir die Luft so schlecht.
Wer mag der arme Teufel wohl sein? Sieht aus, als hätte er sich sämtliche Knochen gebrochen.
Ja, wir haben hier vorne einige verrostete Konserven und eine Flasche amerikanischen Whisky gefunden. Oh. Die Sachen könnten von Maple White und seinem Begleiter stammen. In Whites Tagebuch war von einem Mann namens James Culver die Rede.
Unter dem Skelett liegt etwas Goldenes. Vielleicht komme ich ran. Ja.
Wahrscheinlich die Münze, mit der er die Fähre ins Jenseits bezahlt hat.
Lassen Sie Ihre Witze, Savali.
Es ist eine Taschenuhr. Sie hat eine Gravur. Moment. Für J.C. von M.W.
Für James Culver von Maple White. Gentlemen, das hier ist ein weiterer Beweis.
Aber wer hat den Mann vom Plateau gestoßen, wenn er nicht gefallen ist?
Keine Ahnung. Da! Haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen, Summerlee?
Was sollte es denn Ihrer Meinung nach gewesen sein, werter Kollege?
Ein Pteranodon, so wahr ich hier stehe.
Ein Pterostorch wohl eher. Wenn das kein Storch war, Challenger, habe ich noch nie in meinem Leben einen gesehen.
Ja, ich vergesse ich mich.
Also, wenn meine Meinung gefragt ist...
Ja, Malone?
Dann sah das Tier so aus wie der Vogel auf der Fotografie, die wir im Zoologischen Institut gesehen haben.
Sagen Sie mal, bekommen Sie Geld dafür, dass Sie jedweden Schwachsinn glauben, den Ihren Challenger verkauft, Malone?
Also... Ich möchte mich gegen derartige Verballhornungen verwahren, Professor Summerlee. Ich spreche nur aus, was meine tiefste Überzeugung ist. Immerhin bin ich Journalist.
Eben.
Es hat keinen Zweck, Malone. Der alte Knochen ist unbelehrbar. Und ich wünsche ihm, dass er mit Haut und Haaren verspeist wird.
ist das Vieh bei gar Roxton.
Ein Weilchen wird er sich noch gedulden müssen.
Bei dem Vieh handelt es sich übrigens um die dem Schwein verwandte Art des Aputi, verehrter Kollege.
Lass Sie nicht sagen, ich hätte es für eine Giraffe gehalten.
Können Sie nicht einen Moment aufhören zu streiten, Gentlemen? Ich versuche mich zu konzentrieren.
Hört, hört, der Künstler braucht Ruhe.
Das, aber...
Hey, was zum Henker?
Unser Braten!
Kuru-Puri. Kuru-Puri. Dschungelteufel.
Gentlemen? Ich muss mich bei Ihnen allen entschuldigen. Besonders bei Ihnen, Professor Challenger. Das, was da soeben unser Mittagessen gestohlen hat, hat mich von der Richtigkeit Ihrer Aussagen überzeugt.
Es geschehen immer noch Zeichen und Wunder, werter Kollege. Ich nehme Ihre Entschuldigung an.
Beinahe hätte ich den Burschen gehabt. Alle Wetter. So ein Ding ist mir mein Lebtag noch nicht untergekommen.
Das muss ich mir notieren. Soeben ist etwas schier Unglaubliches passiert. Aus dem Dunkel des Dschungels.
Sauste etwas auf uns hernieder, fast wie ein Aeroplan. Unsere Gruppe saß für einen Moment unter einem Dach aus ledernen Flügeln und ich hatte eine kurze Vision von einem langen, schlangengleichen Hals, bösen, gierigen, roten Augen und einem großen, zuschnappenden Schnabel, der innen zu meinem Erstaunen mit kleinen, blitzenden Zähnen besetzt. Ein Augenblick später war das Wesen verschwunden und mit ihm unser Mittagessen. Ein riesiger, schwarzer Schatten von mindestens 20 Fuß im Durchmesser schwang sich mit unserem Braten im Schnabel in die Lüfte und einen Moment lang verdunkelten die gigantischen Schwingen die Sonne. Dann war der Spuk vorbei. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich.
Das ist es in der Tat, Sir.
Und der?
Sir?
Wir haben einen neuen Aufmacher. Schreiben Sie, Challenger-Expedition stößt auf ersten Dinosaurier. Gazette-Reporter berichtet exklusiv aus der vergessenen Welt.
Wir werden diesen Baum dort fällen. Er erscheint mir groß genug, um die Felsspalte zu überwinden. Die Krone könnte genau an der Kante des Plateaus zu liegen kommen und dann müssen wir nur noch rüberspazieren.
Das nenne ich tollkühn, Roxton. Respekt.
Tja, eine Brücke, natürlich. Verdammt, Roxton, Sie sind wirklich ein Teufelskerl.
Sind Sie sicher, dass der Baum Sie, uns trägt, Professor?
Nur keine Schäume, Lone. Ich weiß, dass ich ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen habe. Aber eins sage ich Ihnen. George Edward Challenger ist immer dann am besten, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Der Baum wird mich tragen. Und damit Sie sich davon überzeugen können, mein Lieber, werden Sie die Ehre haben, das gute Stück zu fällen.
Oh.
Verzichten Sie auf jedes eigene Denken und tun Sie einfach genau das, was ich Ihnen sage. Sie nehmen diese Axt und schlagen genau hier eine Kerbe in den Baum. Immer einmal von oben und dann von unten.
So?
Genau so. Weiter, weiter.
Wo sind denn Gummis und der Indio?
Sie schleppen unser Gepäck rauf. Müssten jeden Moment hier sein. Achtung! Er fällt!
Wenn das mal gut geht!
Natürlich! Sehen Sie, er ist genau auf der anderen Seite zum Liegen gekommen.
Aber hier auf unserer Seite liegt er gefährlich nah am Abgrund.
Wir gehen jetzt einer nach dem anderen da hinüber. Ich gehe zuletzt und halte den Stamm auf unserer Seite fest. Wichtig ist, nicht in die Tiefe sehen.
Ich gehe zuerst.
Versuchen Sie es rittlings auf dem Stamm sitzend.
Gut. Ja.
Ich bin der Nächste. Aber ich nehme zwei Flinten mit für Challenger und mich. Wir sollten dort drüben nicht unbewaffnet sein. Wer weiß, was dort lauert. Oh. Oh. Malone!
Ja?
Kommen Sie!
Nun gut.
Na dann bin ich an der Reihe.
Roxton! Sind Sie wahnsinnig?
Aber setzen Sie sich lieber hin, wenn Sie fallen!
Kein Grund zur Besorgnis, das ist doch nicht der erste Grund, über den ich balanciere. Und es ist ja nichts passiert.
Oh, was zum Hecker?
Unsere Brücke! Sie ist... Oh, verdammt! In die Tiefe gestürzt!
So ein verfluchter Mist! Wie konnte das passieren?
Lord Roxton! Lord John Roxton!
Das ist Gomez! Ja,
hier bin ich! Ja, da bist du! Englischer Hund! Und da wirst du auch bleiben! Ich habe gewartet und gewartet, aber jetzt ist meine Stunde endlich gekommen! Ihr Schweine sitzt in der Falle, jeder einzelne von euch!
Was wollen Sie, Gomez? Und wo ist der Indio?
Bei seinen Göttern! Ich wollte dir schon lange den Garaus machen, Roxton. Aber so gefällt es mir am besten. Eure Knochen werden dort drüben verrotten und kein Mensch wird wissen, wo sie liegen. Keiner wird kommen, um sie zu verscharren. Und wenn du im Sterben liegst, Roxton, dann denk an Lopez, den du vor 5 Jahren am Pater Major erschossen hast. Er war mein Bruder! Jetzt ist er gerecht und ich kann beruhigt sterben.
Das kannst du in der Tat, du Hundsfott.
Er wird niemandem mehr übel wollen.
Gentlemen, es tut mir leid. Allein durch meine Dummheit sind wir in diese missliche Lage geraten. Ich hätte den Kerl wiedererkennen müssen.
Lassen Sie es gut sein, Roxton. Fragen wir uns lieber, wie wir wieder zurück auf den Felsen kommen.
Ja, das wird schwierig werden, Kollege. Außerdem wollen wir doch überhaupt nicht zurück, zumindest vorerst nicht. Oder haben Sie sich umentschieden, Summerlee? Wollen Sie kneifen? Verlangt es Sie nach frischer Unterwäsche und einer Tasse Tee?
Was erlauben Sie sich, aufgeschlossen
haben? Ich würde vorschlagen, dass wir hier unser Nachtlager aufschlagen und morgen das gesamte Gebiet durchkämmen. Irgendwo wird es schon eine andere Abstiegsmöglichkeit geben.
Und wenn nicht?
Es wird eine geben. So wahr ich Lord John Roxton heiße.
Kurz nach Tagesanbruch, als meine Gefährten bereits die nähere Umgebung erkundeten, erwachte ich durch einen heftigen Juckreiz an meiner rechten Wade. Ich schob das Hosenbein hoch und entdeckte zu meinem Erstaunen ein faustgroßes, purpurrotes Traubengebilde, das sich an meinem Unterschenkel festgesaugt zu haben schien.
Es geht nicht ab. Das verfluchte Ding wird nicht abgehen.
Morgen, Malone. Na, hat Morpheus Sie losgelassen?
Was haben Sie denn da?
Eine blutsaugende Riesenzecke meines Wissens. Bisher noch unklassifiziert. Höchst interessant.
Und was für ein Mordsexemplar.
Challenger, sehen Sie sich das mal an.
Helfen Sie mir lieber, dieses verdammte Ding wieder abzukommen.
Morgen, Malone. Ah, wie ich sehe, haben Sie bereits die ersten Früchte unserer Mühen geerntet. Oh. Vorsicht, nicht so fest. Sie zerdrücken das gute Stück ja.
So ein Pech.
Aber wirklich.
Im Moment der Sättigung zerquetscht.
Gentlemen!
Unser Indio ist wieder da.
Was?
Er lebt.
Hä? Das kann doch nicht sein.
Aber...
Und Und tatsächlich sahen wir unseren treuen Helfer wild gestikulierend auf der anderen Seite des Abgrundes stehen. Anscheinend hatte Gomez ihn durch einen Schlag auf den Kopf oder Ähnliches lediglich betäubt. Jedenfalls erfreute sich unser stummer Freund augenscheinlich bester Gesundheit. Er band ein Seil um den Baumstumpf, warf das andere Ende quer über den Abgrund zu uns herüber, welches wir wiederum an einer Felsnase verknoteten. Auf diese Weise war eine Art Seilbahn entstanden, mit der es dem Indio gelang, uns nach und nach mehrere Kisten mit Proviant, Trinkwasser und Munition sowie ein Zelt, Decken und Fernrohre hinüberzuschicken. Einen ausgewachsenen Mann zu tragen vermochte seine Erfindung zwar nicht, aber immerhin waren wir vorläufig versorgt und auch für meine Briefe an die Redaktion gab es nun einen Weg auf die andere Seite, wobei ich allerdings keinerlei Hoffnung hatte, dass die Aufzeichnungen jemals eine Poststation erreichen könnten. Vermittels Handzeichen machten wir unserem Begleiter klar, dass wir uns nun aufmachen würden, das Plateau zu erkunden, und er auf uns warten sollte. War doch die Seilbahn der einzige bis dahin bekannte Weg zurück in die Zivilisation, auch wenn wir nicht in der Lage waren, ihn zu beschreiten. Je länger ich darüber nachdachte, desto hoffnungsloser erschien mir unsere Situation. Und auch wenn ich es mir recht eingestehen wollte, sah ich im Grunde meines Herzens nicht die geringste Chance, jemals wieder nach England zurückzukehren.
Sehr geehrter Mr. McArdle, obwohl ich nicht weiß, ob Sie diesen Brief und auch den vorangegangenen erhalten werden, will ich trotzdem nichts unversucht lassen, Sie und die Gazettenleser über die weiteren Erlebnisse und Ereignisse unserer Expedition zu informieren. Nachdem der Rückweg in die zivilisierte Welt durch die Hand des Schurken Gomez, der für diese Tat mit dem Leben bezahlt hat, versperrt ist, haben meine Gefährten und ich uns in unser Schicksal gefügt und nur wenige hundert Yards vom Rande des Felsplateaus entfernt auf einer kleinen, von hohen Bäumen umgebenen Lichtung unser Hauptlager errichtet. Fort Challenger, benannt nach unserem Anführer, befindet sich am Fuße eines gewaltigen Ginkgo-Baumes, um den herum wir einen mehrere Fuß hohen Wall aus Dornbüschen errichtet haben, der uns speziell des Nachts vor ungebetenen Besuchern schützen soll. Zugang zu unserem kleinen Malepartus erhalten wir durch eine Art Geheimtür, die von außen mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist. Das Innere der Festung verfügt über ausreichend Platz zum Schlafen und das undurchdringliche Blätterdach des Riesenbaumes hält uns Sonne und Regen vom Leibe, obwohl ich sagen muss, dass wir hinsichtlich des Klimas geradezu verwöhnt werden. Die feuchte, tropische Hitze des Dschungels ist einer angenehmen Temperatur gewichen, die, ebenso wie die Vegetation, fast der gemäßigten Zone entspricht. Um uns herum finden sich Buchen, Eichen und Birken. Es gibt eine kleine Wasserquelle und die Luft ist erfüllt vom Gesummen der heimischen Biene. Wir folgten dem kleinen Rinnsal, das aus unserer Quelle entsprang und uns jederzeit den Rückweg zu unserem Lager weisen konnte. Wir hatten die Lichtung kaum verlassen, als wir bereits auf die ersten Anzeichen dafür stießen, dass uns in der Tat wahre Wunder erwarteten. Nach einigen hundert Yards dichten Waldes, der laut Professor Summerlee aus etlichen längst ausgestorbenen Koniferenarten bestand, kamen wir an eine Stelle, wo das Rinnsal sich verbreiterte und in eine kleine Sumpflandschaft mündete. Mit einem Mal blieb Lord Roxton, der vorausgegangen war, stehen, winkte uns andere heran und wies auf eine außerordentlich große Spur, die sich unmittelbar vor ihm im weichen Morast abzeichnete.
Ha! Sehen Sie sich das an, Gentlemen. 13! Hier muss erst vor ein paar Minuten der Urvater aller Vögel entlanggelaufen sein. Und ich wette meinen guten Namen als Fährtenleser, dass das Vieh hier noch in der Nähe ist.
Und wie erklären Sie sich die fünfzähige Spur da vorne? Die sieht mir kaum nach einem Vogel aus.
Ein Säugetier?
Nein, Malone, ein Dinosaurier. Dieses Wesen hier geht aufrecht auf zwei Füßen mit jeweils drei Zehen und lässt sich zwischendurch auf seine fünfgliedrigen Vorderfüße nieder.
Ein Iguanodon?
Sie haben es erfasst, Savalier. Ich habe Versteinerungen gesehen, die genauso aussahen wie diese Spuren hier. Und eindeutig...
Nein, nein! Da hinten! Bei den Büschen!
Shh. Keinen Laut! Sonst verscheuchen Sie sie!
Auch wenn ich damals nur wenig über prähistorische Lebewesen wusste, verschlug mir der Anblick der Tiere, die ungefähr 50 Yards von uns entfernt aus einem Gebüsch herausgetreten waren, den Atem. Es waren fünf an der Zahl. Zwei ausgewachsene von bestimmt 20 Fuß Höhe und drei junge, die es von der Größe her spielend mit jedem Elefanten aufnehmen konnten. Sie alle verfügten über eine eidechsenähnliche, schieferfarbene Haut, die in der Sonne glänzte, und jedes der Tiere saß aufrecht auf seinen kolossalen Schwanz und die dreizehigen Hinterbeine gestützt. Mit ihren fünfgliedrigen Vorderpfoten bogen sie Baumäste zu sich herab, an deren Blättern sie sich gütlich taten. Ich weiß nicht, wie lange wir gebannt auf dieses unglaubliche Schauspiel starrten, doch irgendwann schienen die Iguanodons uns gewittert zu haben, denn sie blickten kurz zu uns herüber und verschwanden augenblicklich wieder im Dickicht.
Was wird man daheim in England dazu sagen?
Das kann ich Ihnen verraten, Summerlee. Man wird sagen, dass Sie ein ausgemachter Lügner und Scharlatan sind. Genau das, was Sie und Ihre Kollegen vom Institut über mich gesagt haben.
Und wenn wir Fotografien vorweisen?
Fälschungen, Summerlee. Billige Fälschungen.
Wir werden Beweise mitbringen.
Damit könnten wir Sie unter Umständen überzeugen, Malone. Und vielleicht werden auch Ihre Schmierfinken-Kollegen von der Presse eines fernen Tages noch ein Loblied auf uns singen. Der 28. August 1912 wird jedenfalls als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem wir fünf lebendige Iguanodons gesehen haben. Schreiben Sie das auf, Malone, und schicken Sie den Artikel an Ihr Käseblatt.
Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie das Ihren Posten kostet, Jungchen. In London sehen die Dinge anders aus. Wie hießen die Viecher noch gleich?
Iguanodons. In Südengland hat es von ihnen einst nur so gewimmelt. Hier am Amazonas scheint sich ihr Lebensraum nicht verändert zu haben. Und die Tiere sind erhalten geblieben.
Wenn wir hier rauskommen, will ich den Kopf von einem dieser Dinger mitnehmen. Ich will ihn zu Hause bei mir an der Wand sehen.
Wenn wir hier rauskommen, Roxton. Wenn.
Lebendige Iguanodons. Es ist nicht zu glauben. Diesem Malone ist anscheinend jedes Mittel recht, um die Auflage seiner Zeitung zu steigern. Und dieser Schund wird auch noch gedruckt.
Eins muss man dem Schreiberling allerdings lassen. Er versteht es, seine Leser zu fesseln.
Wollen Sie mir etwa weismachen, dass Sie diesen Unsinn glauben, Sir Douglas? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
Das habe ich doch nicht gesagt, Doktor. Natürlich sind die Aufzeichnungen von diesem Malone ausgemachter Unsinn und nichts weiter als ein billiges Groschenromankonstrukt.
Eben.
Wie das allerdings äußerst unterhaltsam ist. Haben Sie den Fortgang der Geschichte gelesen?
Ach, Gott bewahre.
Wir hatten den Wald durchquert und gingen auf eine große Ansammlung von Felsblöcken zu, als die Luft plötzlich von einem sonderbaren lauten Schnattern erfüllt war. Um den Ursprung des Lärms zu ergründen, kletterten wir die Felsen hinauf und erblickten vor uns einen mehrere hundert Fuß tiefen Vulkankrater. Auf seinem Grund war eine Vielzahl von Pfützen mit schaumig grünem Wasser auszumachen, allesamt von Schilfrohren, die in bläulicher Tonerde steckten, umsäumt. Schon der Ort an sich war schon unheimlich genug, seine Bewohner jedoch machten Dantes Inferno vollkommen. Der Krater war die Brutstätte des Tyrannodons.
Sir Douglas, verschonen Sie mich mit diesem Gewäsch. Das ist ja nicht auszuhalten.
Hunderte dieser abscheulichen Flugechsen waren hier versammelt. Der komplette Kraterboden wimmelte nur so von Jungtieren und ihren Müttern, die brütend auf gelblichen Eiern hockten, und die Luft war zum Schneiden dick von dem abstoßend ekligen Gestank, den diese Tiere verströmten. Am Rand des Kraters jedoch, also in unmittelbarer Nähe von meinen Gefährten und mir, saßen die furchteinflößenden Männchen mit ihren roten Augen und den riesigen Schnäbeln, die hin und wieder nach vorbeisurrenden Libellen schnappten. Plötzlich streckte Professor Challenger seinen Kopf etwas zu weit über den Kraterrand hinaus, um besser sehen zu können, worauf eines der Männchen augenblicklich einen schrillen Schrei ausstieß, sich mit seinen riesigen Schwingen in die Lüfte erhob und über uns zu kreisen begann. In Windeseile schlossen sich ihm mindestens 10 seiner Artgenossen an und wir sahen uns von den hässlichen Geschöpfen umzingelt. Sie müssen zugeben, werter Kollege, das hier liest sich spannender als jeder Sherlock Holmes Roman.
Sir Arthur Conan Doyle würde niemals derartigen Unsinn verfassen. Es läge unter seiner Würde. Und dieser Malone sitzt wahrscheinlich gemütlich im Schatten eines Baumes und lacht sich ins Fäustchen. Ich frage mich nur immer wieder, was Summerlee zu diesen hanebüchenen Behauptungen sagen wird.
Deckung! Sie greifen uns an!
Ha! Ich habe einen erwischt! Na los, Malone, so schießen Sie doch!
Wir müssen zurück in den Wald! Dahin können Sie uns nicht feuern!
Mich hat einer im Nacken erwischt!
Haut ab, ihr verdammten Wichser! Ist alles in Ordnung, Malone?
Ja, der ist ein Kratzer am Hals! Kümmern Sie sich um Professor Summerlee! Wo ist Challenger?
Der schlägt sich da drüben mit den Viechern auf! Kommen Sie, Summerlee! Ich helfe Ihnen!
Danke, Roxton! Es geht schon!
Vorsicht,
Professor Challenger! Hinter Ihnen!
Challenger!
Das müssen Sie erstmal verkraften. Deswegen gönnen wir euch 15 Minuten Pause!
Unser aller Leben hatte buchstäblich auf des Messers Schneide gestanden. Wenn Lord Roxton nicht die Geistesgegenwart besessen und den schrecklichsten und größten Flugsaurier, der im Sturzflug auf Professor Challenger zugerast war, um ihm mit einem Schnabelhieb den Garaus zu machen, mit einem gezielten Schuss vom Himmel geholt hätte, wäre es wahrscheinlich um unseren Anführer wie auch um uns Übrige geschehen gewesen. Geschockt durch den Tod ihres Artgenossen ließen die restlichen Tyrannodons von uns ab und flogen zurück in ihren Krater, sodass meine Gefährten und ich uns in den schützenden Wald retten und von dort aus schließlich unbehelligt unser Lager erreichen konnten. Der Eingang zu Fort Challenger war unberührt und dennoch schien im Inneren der Festung während unserer Abwesenheit irgendeine seltsame und äußerst starke Kreatur gewütet zu haben. Die Vorräte lagen wild verstreut auf dem Boden herum, eine Fleischkonserve war aufgebrochen und ihr Inhalt herausgerissen worden. Von einer unserer Munitionskisten war nur noch Kleinholz übrig und einige zerquetschte Messingpatronenhülsen lagen daneben. Es gab jedoch keine Fußspuren, nur ein überhängender Ast unseres Ginkgo-Baumes ließ erahnen, auf welchem Weg der ungebetene Gast gekommen und wieder gegangen war. Mir kam der indianische Aberglaube des Kuripuri, des Dschungelteufels, von dem Gomez gesprochen hatte, in den Sinn, und es fiel mir schwer, den Gedanken daran abzuschütteln. Mittlerweile war es Abend geworden. Wir versorgten unsere Wunden, entzündeten ein Feuer und richteten uns für die Nacht ein.
Was war das?
Hört sich jedenfalls ziemlich ungemütlich an.
Lord Roxton, sind Sie wach?
Glauben Sie, ich schlafe hier seelenruhig, während irgendein Vieh in unserem Baum sitzt und nur darauf wartet, uns an die Gurgel gehen zu können? Nein, Jungchen, nicht mit Lord John Roxton. Ich habe Wache gehalten, wie es sich für einen Großwildjäger gehört.
Still! Jetzt hat es aufgehört.
Was mag das gewesen sein?
Gentlemen, wir sind soeben Ohrenzeugen einer prähistorischen Tragödie geworden, wie sie sich vor Millionen von Jahren wahrscheinlich tagtäglich abgespielt hat, wenn ein starker Saurier einem Schwächeren das Lebenslicht ausblies. Der Mensch kann froh sein, dass er erst so spät auf der Erdenbühne aufgetreten ist, bevor ihm Lebewesen die Welt bevölkerten, denen er mit Speer und Pfeil niemals beigekommen wäre. Herr allein weiß, welche Kreaturen uns da draußen sonst noch erwarten. Möge er uns beischen.
Hören Sie das?
Was immer es ist.
Es kommt näher!
Und es klingt ziemlich groß.
Ja, du kannst uns jetzt schon beistehen, jetzt sofort.
Malone! Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Kommen Sie vom Eingang weg!
Ich kann es sehen. Und was ist es? Weiß ich nicht.
Aber es ist verdammt groß.
Was tut es?
Himmel! Ich glaube, es will hier rein.
Also. Nicht schießen, Malone. Auf gar keinen Fall schießen.
Wieso nicht um alles in der Welt?
Weil ein Schuss in einer so stillen Nacht meilenweit zu hören wäre. Und wer weiß, was wir mit dem Lärm sonst noch anlocken würden. Nein, die Gewehre heben wir uns als allerletzte Trumpfkarte auf.
Was immer das da draußen sein mag. Wenn es hier reinkommt, sind wir erledigt, Rox.
Es wird nicht reinkommen, weil ich rausgehen werde.
Nein.
Sind Sie verrückt geworden, Mann? Es könnte ein Fleischfresser sein. Ja.
Eben darum will ich dem Tierchen zuvorkommen. Ich möchte mein Fleisch nämlich noch ein Weilchen auf den Knochen behalten. Geben Sie mir das lange Holzscheit da, Malone.
Was haben Sie vor, Roxton?
Warten Sie es ab. Und drücken Sie ein Stück zur Seite.
Er ist übergeschnappt.
Er weiß, was er tut. Können Sie was sehen, Malone?
Hat dem Vieh eine Fackel ins Gesicht geschlagen!
Lassen Sie mich mal sehen! Himmel! Ein
Allosaurus. Ein... Was tut er?
Er läuft weg. Roxton hat ihn in die Flucht geschlagen. Ein Teufelskerl ist das.
Habe ich mir doch gedacht, dass er Feuer nicht mag.
Sie sind wahnsinnig, Roxton. Der Spieß hätte sie umbringen können.
Bei allem, was mir heilig ist, ein Allosaurus. Wer soll uns das jemals
keiner,
glauben?
Keiner, Summerly. Keiner wird uns das glauben.
Am nächsten Morgen hatten wir den Grund für die nächtlichen Schreckensgeräusche schnell ausfindig gemacht. Denn die Uga-Anodon-Lichtung war zum Schauplatz eines schrecklichen Gemetzels geworden. Die Blutlachen sowie die riesigen Fleischstücke, die überall auf dem Boden verstreut lagen, ließen uns zunächst zu dem Schluss kommen, dass hier mehrere Tiere ihr Ende gefunden hatten. Doch als wir die Überreste genauer untersuchten, wurde uns klar, dass sie alle von nur einem Iguanodon herrührten, welches von einer Kreatur in Stücke gerissen worden war, die nicht unbedingt größer, aber zumindest sehr viel stärker gewesen sein musste.
Ein Allosaurus, eindeutig. Und zwar genau derselbe, der uns gestern Nacht besucht hat.
Den Bissspuren nach zu urteilen, könnte sich genauso gut um einen Megalosaurus gehandelt haben.
Wollen Sie mir etwa weismachen, dass ich einen Allosaurus nicht von einem Megalosaurus unterscheiden kann, Summerly?
Ich kann es, werter Kollege. Ob Sie es auch können, weiß ich nicht.
Malone, Sie haben den Fleischfresser doch auch gesehen. War es ein Allo oder ein Megalosaurus?
Ich weiß es nicht, Sir.
Sie und Professor Summerly sind die Wissenschaftler, ich bin nur Reporter.
Diese Bissspuren stammen eindeutig von einem Allosaurus und damit basta.
Megalo.
Allo.
Megalo.
Allo.
Würden die Gentlemen ihren Sandkastenstreit bitte etwas leiser fortführen?
Megalo.
Ganz gleich, ob Allo oder Megasaurus.
Megalo.
Megalo. Wie auch immer dieses Ding heißen mag, wenn es ihr Geschrei hört, kommt es möglicherweise zurück, um uns zum Frühstück zu verspeisen, also bitte. Na sehen Sie, geht es doch. Was bedeutet übrigens dieser Fleck hier an der Seite des...
Wenn seine Lordschaft mir gütigst wieder erlauben zu sprechen, wovor ich seiner Lordschaft natürlich unendliche Dankbarkeit schulde, möchte ich erstens anmerken, dass es sich bei diesem Tier nach wie vor um ein Iguanodon handelt und zweitens, dass ich es nicht gewohnt bin, in einer Art und Weise herumkommandiert zu werden, die bei seiner Lordschaft anscheinend üblich ist. Was allerdings die Markierung betrifft, so glaube ich, dass es sich bei diesem Fleck um Asphalt handelt. Oder was meinen Sie, Summerly?
Ich bin derselben Ansicht. Ich habe diese Male bereits gestern an den Jungtieren entdeckt.
Ich auch.
Der Charakter dieses Plateaus hier ist hochgradig vulkanisch und da Asphalt dem vulkanischen Gestein nicht unähnlich ist, gelange ich zu dem Schluss, dass die Tiere irgendwo damit in Berührung gekommen sein müssen, in welchem Aggregatzustand auch immer. Also auf den Asphalt bezogen. Stimmen Sie mir zu, Challenger?
Ja, hundertprozentig. Was mir jedoch mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist der Allosaurus.
Sie meinen den Megalosaurus?
Ganz gleich, was es war. Wir müssen damit rechnen, dass wir ihm wieder begegnen. Und beim nächsten Mal wird es nicht mit einer läppischen Fackel getan sein.
Dann bleibt uns nur die Flucht.
Ach was, von mir aus kann er ruhig kommen. Ich werde ihm eine gepfefferte Ladung aus meiner Elefantenbüchse verpassen.
Was wir in jedem Fall tun sollten, ist uns zu überlegen, wie wir wieder von hier wegkommen. Mein persönlicher Bedarf an Fleischfressern ist gelinde gesagt gedeckt.
Es erstaunt mich, diesen Satz aus dem Mund eines Wissenschaftlers zu hören. Wir befinden uns hier in einer Welt, wie sie außer uns noch kein Mensch je gesehen hat.
Bis auf Maple White, der die Karte gezeichnet hat.
Natürlich, Malone, Sie Klugscheißer! Aber trotzdem schlägt der Kollege Summerly vor, dieses Land zu verlassen, noch ehe wir uns genauere Kenntnisse über seine Bewohner verschaffen konnten. Ich muss sagen, ich bin aufs Tiefste enttäuscht. Aber ich will hier niemanden gegen seinen Willen festhalten und deswegen schlage ich vor, dass wir abstimmen. Wer ist dafür, nach Hause an den heimischen Herd zu fahren?
Ich! Obwohl Sie sich das mit dem Herd hätten sparen können, Challenger.
Das sehe ich anders.
Wie steht es mit Ihnen, Roxton?
Das soll wohl ein Witz sein. Ich werde den Teufel tun und nach Hause fahren.
Das habe ich mir gedacht. Und Sie, Malone, wollen Sie auch kneifen?
Gott bewahre! Ich könnte mich bei der Gazette nie wieder sehen lassen, Sir. Mr. McArdle würde es mir nie verzeihen, wenn ich eine solche Geschichte mittendrin abbrechen würde.
Denken Sie an Ihre Verlobte, Malone. Ihr wäre bestimmt nicht damit gedient, wenn sie die sterblichen Überreste ihres Zukünftigen in einer Holzkiste serviert bekäme.
Ich denke ständig an Gladys, Professor. Aber gerade sie würde den Grund für mein Aufbrechen nicht verstehen. Davon abgesehen ist es müßig, über den Rückweg zu streiten, da es bisher überhaupt gar keinen gibt.
Da haben Sie auch wieder recht.
Wir müssen uns einen Überblick über das Plateau verschaffen, damit wir wissen, welche Pfade wir auf keinen Fall beschreiten dürfen und welche ungefährlich sind. All das vermerken wir auf einem Plan, mit dem wir losziehen und das Land erkunden. Wenn wir unterwegs einen Weg nach draußen finden, stimmen wir erneut ab. Na, was sagen Sie zu meinem Vorschlag, Summerlee?
Einverstanden. Und von wo aus sollen wir uns diesen Überblick verschaffen?
Wenn der Vandale, der unser Lager verwüstet hat, über den Ginkgo-Riesen hineinkommen konnte, dann müssten wir vom Inneren des Forts aus ebenfalls auf den Baum klettern können. Es ist das höchste Gewächs weit und breit und seine Äste sind stark genug, um einen nicht allzu schweren Mann tragen zu können.
Oh, ich hab schon verstanden. Wann soll's losgehen?
Sofort!
Fernglas habe ich eine ausgezeichnete Sicht über das gesamte Plateau.
Wie groß ist es?
Schwer zu sagen.
Ungefähr.
Also, ich würde sagen, circa 30 Meilen lang und 20 Meilen breit. In der Mitte liegt ein See mit vielen Sandbänken, auf denen sich irgendetwas Längliches befindet.
Alligator?
Nein. Zu dick. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, auf jeden Fall bewegen sich die Dinger.
Können Sie einen Weg nach draußen ausmachen?
Nein! Ich sehe bewaldete Hänge, ein paar Lichtungen, das kleine Sumpfgebiet, wo wir die Iguanodons gesehen haben, den Krater mit den Pteranodons und ganz am anderen Ende eine Art Steinwall, bestimmt 200 Fuß hoch. Moment! Darunter scheinen Höhleneingänge zu liegen. Ich kann ein paar schwarze Löcher im Fels erkennen.
Sehen Sie irgendwelche Fleischfresser wie den Burschen von gestern Nacht?
Nein! Nichts in der Art ist zu sehen.
Malone? Was ist los?
Ein weißliches, mit Pickeln und Warzen übersätes Gesicht starrte mich an. Höchstens 1 bis 2 Fuß von mir entfernt. Es schien einem Affen zu gehören und doch sah es weitaus menschenähnlicher aus als jedes Affengesicht, das ich jemals gesehen hatte. Es verfügte über eine lange, platte Nase und einen weit vorspringenden Unterkiefer mit langen, gebogenen Raubtierzähnen, die von einem schwarzen, bartähnlichen Fell umsäumt waren. Wobei ich absurderweise sofort an Professor Challenger denken musste. Die Augen der Kreatur lagen unter dichten, buschigen Brauen und blickten mich gleichzeitig grausam wie auch eigenartig erschreckt an. Es war, als knurrte mir dieses Wesen einen schrecklichen Fluch entgegen, als es von einem Augenblick zum anderen ebenso schnell verschwand, wie es aufgetaucht war. Am ganzen Körper zitternd kletterte ich wieder nach unten und berichtete meinen Gefährten von dem grausigen Erlebnis. Professor Summerlee bestand darauf, dass ich umgehend eine Skizze des Plateaus anfertigen sollte, anhand derer wir uns beim nächsten Morgengrauen bis zu dem Steinwall mit den darunter liegenden Höhlen durchschlagen sollten, wo sich seiner Ansicht nach bestimmt eine Möglichkeit zur Flucht bieten würde. Professor Challenger und Lord Roxton stimmten ihm zu. Der eine, wohl wissend, dass es bestimmt einige Tage bräuchte, um tatsächlich einen Weg zurückzufinden. Der andere, voller Hoffnung, doch noch einen gewaltigen Fleischfresser vor die Flinte zu kriegen, dessen Kopf die heimische Trophäensammlung krönen würde. Während ich mich von meinem Schrecken erholte, die anderen nicht müde wurden, sich bei mir für die Kletterpartie zu bedanken, die uns zwar nicht gerettet, aber unsere Situation durch die neuen topografischen Erkenntnisse doch zumindest verbessert hatte, sonnte ich mich in dem Gefühl, mit meinem Gefährten gleichgezogen zu haben. Als jüngster unserer Gruppe hatte ich von Anfang an im Schatten dieser bedeutenden Männer gestanden, und nun hatte Edward Dunn Malone bewiesen, wozu er fähig war. Ich fühlte mich als Held und beflügelt durch dieses neue Selbstvertrauen stürzte ich mich noch in derselben Nacht in das schrecklichste Abenteuer meines Lebens.
Sehr geehrter Mr. McArdle, das Affenmenschenerlebnis hatte meine Sinne derartig aufgeputscht, dass an Schlaf nicht zu denken war. Professor Summerlee, der die erste Wache übernommen hatte, war mit der Flinte auf den Knien eingenickt. Lord Roxton lag in eine Decke eingehüllt und rührte sich nicht, während Professor Challenger mit seinem unglaublichen Schnarchpegel entschlossen schien, alle Bäume der gesamten Umgebung abzuholzen. Am Himmel stand ein hellstrahlender Vollmond. Die Luft war frisch und kühl. Und plötzlich kam mir der Gedanke, dass diese Nacht förmlich nach einem Erkundungsgang schrie. Ich beschloss, mich augenblicklich zu dem See, den ich vom Baum aus erspäht hatte, aufzumachen, um meinen Gefährten am nächsten Morgen eine genaue Beschreibung dieses Ortes liefern zu können, in der Hoffnung, dadurch noch weiter in ihrer Gunst zu steigen. Wie hatte Gladys es ausgedrückt? Um uns warten Heldentaten darauf vollbracht zu werden. Nun, das konnte sie haben. Ich griff mir ein Gewehr, stopfte zwei Hände voll Patronen in meine Taschen und schlüpfte unbemerkt aus unserer Festung. Ich war jedoch kaum 10 Schritte gegangen, als mich mein Heldenmut verließ und ich es mit der Angst zu tun bekam. Mit einem Mal wurde mir bewusst, dass ich mich mitten im Jagdrevier des schrecklichen Fleischfressers befand, der jeden Moment aus einem Gebüsch hervorbrechen konnte, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. An eine Rückkehr in unser Lager war nicht zu denken, da ich mich damit selbst als Feigling entlarvt hätte. So zog ich stattdessen eine Patrone hervor, um mein Gewehr zu laden. Doch welcher Schrecken ergriff mich, als ich im Schein des Mondes gewahr wurde, dass ich statt meines eigenen Karabiners eine Schrotflinte erwischt und die Munition, die ich eingesteckt hatte, somit wertlos war.
Oh, shit!
Das ist ja peinlich, Malone. Die Stelle streichen wir, Blondell. Ich war nahe davor, umzukehren. Und da steht ihm, Freundchen. Aber mein Stolz erlaubt es mir nicht. Und so ging ich weiter durch den gespenstisch still dahinliegenden Wald, überquerte die Igua... Iguaguano, die Lichtung und kam, ohne ein Lebewesen erblickt zu haben, nach zweistündigem Fußmarsch unbehelligt am Ufer des Sees an. Auf der gegenüberliegenden Seite sah ich den Steinwall mit den darunterliegenden Höhleneingängen, in denen ein rötlich flackernder Schein auszumachen war. Das mussten Feuer sein, die da brannten. Feuer, die, wenn sie nicht von dem Affenwesen und seinesgleichen entzündet worden waren, nur folgenden Schluss zulassen. Es gibt menschliches Leben auf dem Plateau, womit sich mein nächtlicher Ausflug also bereits mehr als gelohnt hatte. Na, das will ich meinen! Das wird die Auflage auf 1 Million steigern lassen! Blonde, überarbeiten Sie die Grammatik! Das liest sich ja scheußlich!
Plötzlich machte ich auf einer der gelben Sandbänke mitten im See ein Tier mit einem klobigen Körper und einem langen, biegsamen Hals aus, sich langsam ins Wasser schob.
Teufel auch! Ein Elasmosaurus!
Ich bitte Sie.
Ich habe keine Ahnung, wie das Wesen hieß. Ebenso wenig konnte ich den riesenhaften Hirsch klassifizieren, der sich keine 50 Fuß neben mir am Ufer eingefunden hatte, um seinen Durst zu stillen. Doch mit einem Mal verharrte der Gigant mitten in der Bewegung, um dann blitzschnell das Weite zu suchen, denn ein weiterer Plateaubewohner stapfte zum See hinab. Während ich mich hinter einem Felsbrocken versteckte, überlegte ich angestrengt, wo ich dieses Tier bereits gesehen haben könnte. Und schlagartig fiel es mir wieder ein. Das war der Stegosaurus, den Maple White in sein Notizbuch gezeichnet hatte. Wie gebannt starrte ich auf dieses phänomenale Urzeitwesen mit dem Stachelrücken und dem gezackten Schwanz, und konnte mich gar nicht von seinem Anblick losreißen, bis mir durch einen Blick auf die Uhr auffiel, dass ich bereits mehrere Stunden unterwegs war und schleunigst zu unserem Lager zurückkehren musste. Ich hatte bereits die halbe Strecke hinter mich gebracht, als ich plötzlich in einem nahen Gebüsch dasselbe bedrohliche Knurren vernahm, das meine Gefährten und mich erst in der Nacht zuvor in Angst und Schrecken versetzt hatte. Wie gelähmt blieb ich stehen und lauschte, als es urplötzlich aus dem Unterholz hervorsprang und auf mich zurannte. Ich ließ meine nutzlose Flinte fallen und lief, wie ich noch nie in meinem Leben gelaufen war. Hinter mir ging das gierige Grollen und Schnaufen meines Verfolgers, der ständig näher zu kommen schien. Einmal meinte ich sogar, seinen stinkenden Raubtieratem in meinem Nacken gespürt zu haben. Schon fühlte ich das Monster unmittelbar neben mir, als ich plötzlich ins Leere stürzte. Und alles um mich herum in tiefer Dunkelheit und Stille verschwand.
Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, nahm ich als erstes einen scheußlich penetranten Verwesungsgestank wahr. Meine Hände tasteten umher und berührten etwas, das sich wie ein großer Fleischbrocken anfühlte. Dann glitten sie über ein langes, knochenähnliches Gebilde. Ich drehte den Kopf und erblickte über mir ein kreisrundes Loch, durch das ein Ausschnitt des Sternenhimmels zu sehen war. In dem schwachen Lichtschein schaute ich mich um und erkannte, dass ich auf dem Grund einer Fallgrube mit schräg abfallenden Wänden und einem Durchmesser von rund 20 Fuß lag. Jeden Moment erwartete ich, dass am oberen Rand wieder der schreckliche Fleischfresser auftauchen würde. Doch das Ungeheuer schien über alle Berge, denn bis auf das Gesumm der Fliegen war nicht der geringste Laut zu hören. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Zwielicht und ich entdeckte in der Mitte der Grube einen langen, oben spitz zulaufenden Pfahl, schwarz vom Blut der Lebewesen, die darauf aufgespießt worden waren. Die grässlich stinkenden Fleischklumpen, die überall herumlagen, hatte man anscheinend von dem Holzpflock heruntergeschnitten, um Platz für das nächste Opfer zu machen, das ich in die Grube verirren würde. Ich konnte also von Glück sagen, an dem garstigen Mordinstrument vorbeigefallen und abermals mit dem Leben davongekommen zu sein. Es gab keinen Zweifel. Die Falle mussten eben jene Menschen erbaut haben, die ihre Zufluchtsorte in den Höhlen gegenüber des Sees hatten, in deren schmale Eingänge die Saurier ob ihrer ungeheuren Größe nicht eindringen konnten. Ich hielt mich nicht lange mit der Frage auf, ob die Eingeborenen, wie ich sie nannte, uns nun freundlich oder feindlich gesinnt waren. Denn zunächst einmal galt es, aus meinem Gefängnis zu entkommen, was mir wegen der schrägen Wände der Grube glücklicherweise nicht weiter schwer fiel. Oben angekommen, blickte ich suchend um mich her, bereit beim kleinsten Anzeichen von Gefahr wieder in das Loch hineinzuklettern. Doch alles war ruhig. Der Morgen dämmerte bereits und ich wollte mich gerade auf den Weg zurück in unser Lager machen, als ich plötzlich aus der Ferne den Klang eines einzelnen Gewehrschusses vernahm, woraufhin wieder tiefe Stille folgte. Erschreckt durch den Gedanken, meinem Gefährten könnte etwas zugestoßen sein, lief ich, so schnell es meine Kräfte zuließen, zurück zu unserem Fort und stand starr vor Entsetzen, als ich entdeckte, dass es nicht nur verlassen, sondern sein Inneres in noch schlimmerem Maße verwüstet war als beim letzten Mal. Unsere Ausrüstung lag wild über den Boden verstreut und der Grasteppich neben den Resten des verglimmenden Lagerfeuers war von einer riesigen Blutlache rot gefärbt. Völlig verstört ließ ich mich nieder. Was mochte meinen Kameraden Grausiges widerfahren sein?
Was ist jetzt? Fortsetzung folgt? Das darf doch wohl nicht wahr sein!
Wieso nicht, mein Lieber? Die Geschichte ist doch ohnehin erstunken und erlogen.
Ja, natürlich ist sie das. Aber die Masse verschlingt diesen Unsinn ja geradezu. Volksverdummung nenne ich das.
Na, na, meine Frau ist immerhin ganz wild darauf.
Meine doch auch, das ist es ja. Aber ich schwöre Ihnen, so wahr ich hier sitze, ich werde diesen Melon und seine gesamte vermaledeite Zeitung verklagen.
Ja, wenn er denn zurückkommt, mein lieber Illingmoss. Denn ich befürchte, wir müssen uns um ihn, Samali und die anderen ernsthafte Sorgen machen.
Thank you.
sie auf, Malone. Schnell!
Lord Roxton? Ich muss eingeschlafen sein. Wo sind Challenger und Summerlee? Was ist passiert?
Keine Zeit, Jungchen. Los, nehmen Sie die beiden Gewehre da und die Kiste mit den Patronen. Ich denke, ein halbes Dutzend Konserven sollte reichen. Fertig, Malone?
Ja, aber...
Dann nicht sie weg von hier, sonst sind wir erledigt.
Obwohl ich kaum wusste, wie mir geschah, folgte ich Lord Roxton ohne weitere Fragen zu einem nicht weit entfernten Dornengebüsch, in das er mich unsanft hineinbuxierte. Er sah zum Fürchten aus. Sein Gesicht war bleich vor Schreck und Erschöpfung. Über seine Wangen liefen tiefe, blutige Kratzer und die sonst stets tadellose Kleidung hing ihm in Fetzen vom Körper. Während der Lord neue Kraft schöpfte, musste ich ihm zunächst von meinen nächtlichen Eskapaden berichten und er schien mich besonders um mein Erlebnis mit dem Fleischfresser geradezu zu beneiden. Dann jedoch hielt ich die Spannung nicht mehr aus.
Jetzt sagen Sie mir endlich, was Ihnen passiert ist. Wo sind die Professoren? Und vor wem sind wir davongelaufen?
Vor den Affenmenschen. Diesen verfluchten Bestien.
Oh, erzählen Sie!
Es geschah früh am Morgen. Unsere beiden Gelehrten waren gerade aufgewacht und sofort in Streit geraten, weil Summerlee während der Wache eingeschlafen war, als es plötzlich Affenmenschen regnete.
Es regnete? Was?
Nicht so laut, Mann. Die Biester haben verdammt gute Ohren.
Wieso hat es Menschenaffen geregnet?
Sie müssen sich während der Nacht im Ginkgo-Baum versammelt und uns beobachtet haben. Dutzende von ihnen. Als Challenger und Summerlee zu streiten begannen, schien dies als Startzeichen für die Bestien gewesen zu sein, denn sie ließen sich wie reife Äpfel vom Baum plumpsen und fielen über uns her.
Oh.
Einen habe ich mit meiner Elefantenbüchse im Bauch erwischt. Geblutet wie ein Schwein und wurde von zwei seiner Kumpanen fortgeschleppt. Davies uns versahen, wurden wir von den anderen überwältigt und an Händen und Füßen mit Schlingpflanzen gefesselt. Diese Viecher sind unglaublich stark und jedem Tier, das ich kenne, an Intelligenz weit überlegen. Oh, unglaublich.
Oh, was geschah dann?
Sie setzten sich um uns herum und glotzten.
Sonst nichts?
Nein, zunächst nichts. Bis Challenger sie plötzlich anschrie, sie sollten uns gefälligst sagen, was sie von uns wollten. Er schimpfte und tobte wie ein Wahnsinniger und ich dachte schon, dass unser letztes Stündlein geschlagen hätte.
Und?
Ja, halten Sie sich fest. Ja. Sie tuschelten zunächst in ihrer seltsamen Grundsprache miteinander und schließlich stellte sich einer von ihnen, vermutlich der Häuptling, neben Challenger und was soll ich ihnen sagen? Ich kann selbst kaum glauben. Er sah aus wie er.
Wer sah aus wie wer?
Der Affenmenschenhäuptling sah aus wie Challenger. Ah. Oder umgekehrt, wenn Sie wollen. Beide hatten die gleichen breiten Schultern, den gleichen mächtigen Brustkasten, keinen Hals, dafür aber einen mächtigen dunklen Zottelbart und buschige Augenbrauen. Und als der Häuptling Challenger dann noch seine Pranke auf die Schulter legte, konnte Summerlee sich wegen der verblüffenden Ähnlichkeit der beiden vor Lachen nicht mehr halten.
Ja.
Und die Affenmenschen stimmten mit ein. Jedenfalls ließen sie ein teuflisches Gegrunze hören, das wohl ein Lachen darstellen sollte.
Das ist ja nicht zu fassen! Und dann?
Dann schleppten sie uns fort. Die Gewehre rührten sie nicht an, dafür krallten sie sich aber bis auf die Konserven all unsere Lebensmittel. Summerlee und ich wurden unterwegs nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst. Ah. Challenger hingegen trugen sie auf ihren Schultern wie ein König.
Wo wurden sie hingebracht?
In das Dorf der Wilden. Ungefähr 3 Meilen von hier am Rande des Plateaus. Sie wohnen in Hütten aus Laub und Zweigen, die sie in die Äste der Bäume gebaut haben. Summerlee und ich wurden an einen Marterpfahl gebunden, während man Challenger auf eine Art Thron hiefte und mit allerlei köstlichen Früchten versorgte. Ich muss ihm zugutehalten, dass er in einem günstigen Moment eigenhändig unsere Fesseln lockerte und uns einige Bissen Ananas in den Mund steckte. In der übrigen Zeit schien er sich königlich zu amüsieren und schmetterte schottische Trinklieder, was wiederum den Häuptling begeisterte.
Ich glaub's nicht.
Ja, aber uns war weniger zum Lachen zumute. Ah. Vor allem nach dem, was als nächstes folgte.
Was war's?
Erinnern Sie sich an das Bambusdickicht, wo wir das Skelett von diesem Yankee entdeckt haben?
Ja, natürlich.
Das Affendorf liegt direkt darüber.
Und dreimal dürfen Sie raten, wie das Skelett wohl zwischen die Bambusstangen geraten ist.
Nun, der Amerikaner war womöglich in die Hände der Affenmenschen geraten. Und Sie haben ihn hinuntergeworfen?
Nicht schlecht, Malone, nicht schlecht. Aber die Wahrheit ist doch noch weitaus abscheulicher.
Nein.
Die Affen zwingen ihre Opfer so nah an den Rand der Klippe, dass sie überhaupt keine andere Wahl haben, als sich freiwillig in den Abgrund zu stürzen. Da sie sonst bei lebendigem Leib auseinandergerissen werden.
Das ist ja grauenhaft!
Ich rechnete fest damit, dass wir die nächsten Akteure in diesem bizarren Wettbewerb sein würden. Doch die Scheusale hoben sich Summerly und mich wohl für die nächste Vorstellung auf, die heute Nachmittag stattfinden sollte. So habe ich mir das jedenfalls aus dem Gegrunze und den Zeichen, die die Affen dabei machten, zusammengereimt.
Wie um alles in der Welt konnten sie entkommen? Und was ist mit Summerly und Challenger?
Tja, Jungchen. Ich wäre nicht Lord John Roxton, wenn ich nicht die ganze Zeit über eine Möglichkeit zur Flucht nachgegrübelt hätte. Die bestand darin, meinen Wärtern eins überzuziehen und so schnell wie möglich das Weite zu suchen, um mit ein paar Gewehren bewaffnet zurückzukommen und die Professoren herauszuhauen. Mit Summerly ist ja kein Start zu machen und an Challenger kam ich gar nicht erst heran, weil die Affen ihn anscheinend zu ihrem zweiten Häuptling auserkoren hatten. Also bin ich kurzerhand ausgebüxt und dann habe ich sie hier selig schlafend im Fort angetroffen. Den Rest kennen sie.
Aber was ist, wenn die Viecher Summerly und Challenger aus Rache für ihre Flucht massakriert haben?
Challenger werden sie nichts tun. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Was allerdings Professor Summerly angeht.
Ja?
Den werden sie erledigen, da bin ich mir sicher. Sie hätten es ohnehin getan, deshalb habe ich seine Lage mit meiner Flucht wohl noch verschlimmert. Jetzt ist es natürlich Ehrensache, zurückzugehen und die beiden entweder da rauszuholen oder mit ihnen zusammen ins Gras zu beißen. Sind Sie dabei, mein Junge?
Ich bin dabei.
Bis an die Zähne bewaffnet kämpften Lord Roxton und ich uns durch das dichte Unterholz in ständiger Angst, von den Affenmenschen entdeckt zu werden, die mittlerweile Dutzende von Spähern ausgesandt hatten, um nach dem Flüchtling zu suchen. Wir kamen durch unseren ständigen Zickzackkurs nur sehr langsam voran und es dauerte gut 2 Stunden, bis Lord Roxton mir plötzlich bedeutete, mucksmäuschenstill zu sein, woraus ich schloss, dass wir unser Ziel erreicht hatten. Vorsichtig krochen wir durch das Unterholz und spähten im Schutz der Zweige auf eine vor uns liegende Lichtung, die von hohen Bäumen umsäumt war und in deren Ästen ich die Hütten der Affenmenschen erkannte. In den Eingängen drängten sich die zottligen Kreaturen aufgeregt kreischend und verrenkten sich die nicht vorhandenen Hälse in Richtung der Klippen, die den Rand des Plateaus bildeten. Als ich meinen Blick dorthin wandte, erkannte ich den Grund für ihre Erregung. Eine hochgewachsene Gestalt stand mutlos mit herabhängenden Schultern am Abgrund, bei der es sich unzweifelhaft um Professor Summerly handelte. Umringt wurde die traurige Versammlung von einer Horde mit Spießen und Keulen bewaffneter Affenmenschen. Einige Schritte daneben standen 2 Gestalten, die der schrecklichen Szenerie einen geradezu grotesken Anstrich verliehen. Die eine Figur war der Stammeshäuptling, die andere Professor Challenger, der sich mit seinem zerrissenen Hemd, aus dem ein Gestrüpp schwarzer Brusthaare hervorquoll, dem dichten Bart und den mittlerweile verfilzten schwarzen Haaren in der Tat wie ein Zwillingsbruder des Affenkönigs ausnahm. Summerly wurde von 2 seiner Bewacher nach vorne gezerrt und zappelte im Angesicht des nahen Todes wie ein Huhn, das zur Schlachtbank geführt wird. Professor Challenger redete erregt, mit den Händen fuchtelnd auf den Häuptling ein, doch der stieß ihn grob zur Seite und schüttelte den Kopf.
Schießen Sie mitten in sie rein, Malone! Ich nehme den Anführer aufs Korn! Jetzt!
Unsere Flinten richteten ein schreckliches Blutbad an. Der Affenmenschenhäuptling sank von Lord Roxtons Kugel tödlich getroffen zu Boden. Die beiden Wachen Summerlees wurden durch meine Projektile niedergestreckt. Bekam ich normalerweise schon beim Anblick eines verletzten Kaninchens feuchte Augen, so hatte mich in diesem Moment die pure Mordgier gepackt. Professor Challenger hatte die Situation sofort erfasst. Er zog den verwirrt dastehenden Summerlee aus dem Getümmel und rannte mit ihm zu uns herüber. Die Professoren hatten unser Versteck kaum erreicht, als Summerlees Beine ihm den Dienst versagten, sodass er von Challenger und mir quer durch den Wald geschleift werden musste, während Lord Roxton wild um sich schießend unseren Rückzug deckte. Mindestens eine Meile weit hetzten uns die Affenmenschen hinterher, bis sie die Jagd schließlich aufgaben.
Also, an diesem Melon ist wirklich ein Romancier verloren gegangen. Affenmenschen, da muss man erst mal drauf kommen.
Nicht wahr? Ich finde auch, dass er ein äußerst talentierter Schreiberling ist. Der wird seinen Weg machen, glauben Sie mir. Die Kollegen Summerlee und Challenger scheinen wohl auf. Und wenn sie erst zu Hause sind, werden wir den Herrschaften tüchtig auf den Zahn fühlen und die Wahrheit herausfinden.
Sie sind sich hoffentlich darüber im Klaren, dass, wenn Summerlee damit drinsteckt, er unmöglich weiterhin stellvertretender Direktor des Instituts bleiben kann.
Sie meinen, wenn sich die ganze Geschichte als Ente entpuppt und sich herausstellt, dass Summerlee davon gewusst hat? Spekulieren Sie etwa auf seinen Posten, Doktor?
Aber Sir Douglas, ich bitte Sie. Nicht mal im Traum würde ich an so etwas denken. Ehrenwort.
Gut. Doch im Vertrauen. Wenn Summerlee tatsächlich in eine, sagen wir mal, Verschwörung verstrickt ist, können wir beide uns natürlich über seine Nachfolge unterhalten.
Nun, ich würde mich mit einer großzügigen Spende an das Institut erkenntlich zeigen.
Schön. Dann würde ich Sie nun bitten, fortzufahren.
Das Gebrüll der Affenmenschen blieb irgendwann hinter uns zurück und wir alle waren voller Hoffnung, die garstigen Laute dieser Wesen nie wieder hören zu müssen. Uns Vieren stand der Sinn nach Heimkehr. Wir versuchten, das Beste aus der Situation zu machen und verbrachten die folgenden Tage jeder für sich damit, die Gegend zu erkunden, um so vielleicht doch noch auf eine Möglichkeit zur Flucht zu stoßen. Eine meiner Entdeckungstouren führte mich in Richtung des Vulkankraters, wo wir von den Flugsauriern angegriffen worden waren. Während ich nur bei dem bloßen Gedanken an dieses im wahrsten Sinne des Wortes einschneidende Erlebnis erschauderte, kam mir plötzlich eine Gestalt entgegen, die inmitten eines Geflechts von gebogenen Schilfrohren steckte, sodass der Körper von einem glockenförmigen Käfig umschlossen war. In der einen Hand hielt das Wesen ein Gewehr, in der anderen eine mittelgroße, mit blauer Tonerde verschmierte Kiste. Hastig entsicherte ich meinen Karabiner und nahm die seltsame Figur ins Visier.
Halt! Freund oder Feind? Sieh dich vor, Freundchen! Das Schießeisen hier hat ein genau ausgerichtetes Visier und eine Kammer für 5 Patronen! Vor denen dich und dein komischer Käfig auch nicht schützen wird. Also, nimm die Hände hoch und gib dich zu erkennen, Unbekannter! Oh, Lord Roxton!
Also wirklich, Jungchen? Eins muss man Ihnen lassen. Sie haben eine ganze Menge von mir gelernt.
Ja, und Sie haben mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Was ist das für eine abstruse Verkleidung?
Das ist mein Flugsaurierschutz. Ich habe den Viechern nochmal einen kleinen Besuch abgestattet, weil mir der letzte in so guter Erinnerung geblieben ist. Zum Schutz vor allzu vielen Nettigkeiten habe ich mir diese hübsche kleine Rüstung gebaut.
Jetzt mal im Ernst. Was wollten Sie bei den Viechern?
Das werden Sie noch früh genug erfahren, mein lieber Freund und Kupferstecher. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort.
Während der folgenden Tage versuchte ich immer wieder, den Grund für Lord Roxtons Besuch im Krater herauszubekommen. Doch er hüllte sich nur in schmunzelndes Schweigen und ließ mich jedes Mal wie einen dummen Jungen stehen. Irgendwann gab ich es auf und vergaß den Vorfall, denn ich war, wie alle meiner Gefährten, vorrangig damit beschäftigt, über einen Weg in die Freiheit nachzugrübeln. Meinen letzten Brief an die Gazette hatte ich bereits vor einigen Tagen zu unserem stummen Indio über den Abgrund geschickt und ihm anschließend bedeutet, dass seine Mission nun erfüllt sei und er sich in sein Heimatdorf zurückbegeben könne. Natürlich erst, nachdem er meine Aufzeichnungen bei einer Poststation abgeliefert hätte, was dem tapferen Weggefährten, wie sich später herausstellte, auch tatsächlich mit jeder meiner Depeschen gelungen war. Jetzt, nachdem auch die letzte Verbindung nach Hause gekappt war, wurde es mir schwer ums Herz. Und weder der Anblick der wundersamen Flora und Fauna rings um uns, noch die zuvorkommende Freundlichkeit der Indianer vermochte es, mich aus meiner Betrübnis zu reißen. Die Wende in unserer scheinbar ausweglosen Situation ereignete sich völlig unerwartet an einem sonnigen Septembernachmittag, als Professor Challenger, der sich in den letzten Tagen äußerst rar gemacht hatte, da er an einer äußerst wichtigen Erfindung arbeitete, Lord Roxton, Professor Summerly und mich zu einem brodelnden Schlammgeysir führte. Große Blasen stiegen aus der stinkenden braunen Masse auf und zerplatzten an der Oberfläche. Am Rand der heißen Quelle lagen eine Reihe lederartiger Riemen, die mit dem einen Ende an einem Bastkorb von mehreren Fuß Durchmesser befestigt waren, den Challenger mit Schlingpflanzen und Pflöcken am Boden fixiert hatte. Das andere Ende war an einen riesigen, beinahe durchsichtigen Sack geknotet und oben zugenäht und unten über ein untertassengroßes Loch verfügt. In dieser Öffnung befanden sich mehrere Bambusröhrchen, deren Endstücke im kochenden Schlamm des Geysirs steckten.
Nun, Freunde, was halten Sie von meiner Erfindung?
Was soll das Ding denn darstellen?
Einen Fallschirm, Summerly, das sieht doch wohl jeder.
Nein, sehen Sie doch. Der Sack füllt sich langsam mit Luft. Das ist...
Ein Ballon, ja. Natürlich. Und er fühlt sich nicht mit Luft, sondern mit Gas. Mann, was recht ist, Challenger.
Sie sind ein Tausendsasser.
Ein Ballon? Wie soll das gehen?
Mit Gas, Roxton. Professor Summerly hat völlig recht. Ich habe diesen Geysir vor einigen Tagen entdeckt, einige Experimente mit ihm gemacht und herausgefunden, dass der Schlamm ein brennbares Gas enthält, das leichter als Luft ist.
Das klingt nach einem hohen Anteil von freiem Wasserstoff.
Ganz genau. Ich sehe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht.
Grundkurschemie, mein Lieber. Ich habe derartige Versuche bereits an der Universität gemacht.
Sehen Sie doch!
Das glaub ich nicht. Der alte Fuchs bringt uns tatsächlich hier raus.
Das hoffe ich, Roxton. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Noch sind wir nicht zu Hause. Die Chancen, dass der Ballon unser Gewicht über den Rand des Plateaus bis in den Dschungel hineinträgt, stehen 50 zu 50.
Nun, das Risiko ist ziemlich hoch. Sind die Riemen stark genug?
Von mir eigenhändig aus Iguanodonhaut zugeschnitten.
Die Ballonhülle?
Der Magen eines Plesiosaurus. Och. Die Affenmenschen hatten ihn am Seeufer liegen gelassen. Ich habe das gute Stück sogar eigenhändig ausgewaschen.
Ja, scheinen an alles gedacht zu haben. Auch wenn es mir schwerfällt, das zu glauben.
Summerly, Sie alter Stinkstiefel. Nun glauben Sie es schon. Sehen Sie sich doch nur mal die Spannung der Riemen an. Das Ding kriegt mächtig Auftrieb.
Wir fliegen nach Hause.
So weit würde ich nicht gehen. Seien wir froh, wenn wir es bis in den Dschungel schaffen. Wir haben nur einen Versuch.
Sind Sie dabei, Malone?
Oh, wie können Sie da noch fragen, Sir? Natürlich bin ich das.
Lord Roxton?
Obwohl ich nicht übel Lust hätte, mir noch einen Fleischfresserschädel zu holen. Ich bin dabei. Was denken Sie denn?
Und so frage ich Sie, Professor Summerlee. Was? Wollen Sie in diesen Ballonkorb steigen und mit Ihren Gefährten durch die Lüfte segeln, bis das der nächste Baum uns scheidet?
Ach, Sie sind ein Kindskopf-Challenger.
Wollen Sie oder wollen Sie nicht?
Ja, ich will.
Ja, Sir. Dann erkläre ich den Abflug aus Maple Whiteland für eröffnet. Professor Summerlee, darf ich bitten?
Danke, Hochwürden.
Gentlemen, es geht los.
Na, dann mal rein in die gute Stube. Ja. Ja, nehmen Sie mal die Kiste, Challenger.
Ja. Herr Gott, was haben Sie darin versteckt, Roxton? Ein Brachiosaurus?
Abwarten, mein Freund, immer hübsch abwarten.
Na schön. Oh. Und jetzt sind Sie dran, Malone. Oder haben Sie es sich anders überlegt?
Nein, Sir.
Kappen Sie die Riemen, Roxton.
Eins, zwei, na komm, drei und vier. Oh, wir heben ab.
Tatsächlich.
Wir heben ab.
Wir fliegen.
England, wir kommen!
Ladies and Gentlemen, dürfte ich um Ruhe bitten? Ich danke Ihnen. Es ist heute fast genau ein halbes Jahr her, dass eine Gruppe von vier Männern zu einer Expedition aufbrach, die sie bis weit in den südamerikanischen Dschungel führte. Sie wollten herausfinden, ob es an einem Ort, dessen Name streng geheim gehalten wird und den wir alle nur als die vergessene Welt kennen, auch heute noch lebendige Dinosaurier gibt. Wir alle konnten den Verlauf dieser Reise in der Daily Gazette verfolgen und uns an den unglaublichen Abenteuern erfreuen, die einer der Expeditionsteilnehmer freundlicherweise für uns aufgeschrieben hat. Wie immer er es auch angestellt haben mag, die Briefe im Urwald auf die Post zu geben, aber wahrscheinlich gab es dort einen Briefkasten.
Vielleicht ist ja auch eine Postkutsche vorbeigekommen.
Vielleicht auch das, wie dem auch sei. Die vier Männer sind gestern aus Südamerika zurückgekehrt und haben sich heute Abend hier eingefunden, um uns von ihren Erlebnissen zu berichten und, so hoffe ich zumindest, auch einige Beweise für ihre Behauptungen vorzulegen, dass im 20. Jahrhundert noch Dinosaurier auf unserer Erde existieren. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten und bitte Sie deshalb um meinen herzlichen Applaus für Lord John Roxton, Mr. Edward Dunn Malone, Professor Joseph Summerlee und Professor George Edward Challenger.
Ladies and Gentlemen, Sie können sich nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder hier im Hörsaal des Zoologischen Instituts der Stadt London zu stehen und so viele bekannte Gesichter zu entdecken, denen ich natürlich an der Nasenspitze ansehe, dass sie kein Wort von dem geglaubt haben, was sie Woche für Woche in der Zeitung über unsere Expedition lesen konnten.
Das können Sie laut sagen.
Es war zu erwarten, dass Dr. Illingworth sich zu dieser Art Unkenruf hinreißen lassen würde, von dem ich mich aber nicht aus dem Konzept bringen lassen will, da ich selbst zu Beginn unserer Reise der größte Zweifler in dem gesamten Unternehmen war. Nachdem ich aber mit eigenen Augen ein lebendiges Pteranodon gesehen hatte, ein Flugsaurier, der seit vielen Millionen Jahren als ausgestorben gilt, war ich plötzlich davon überzeugt, dass die Behauptung, die Professor Challenger hier in diesem Saal vor einem halben Jahr aufgestellt hat, nicht nur der Wahrheit entsprachen, sondern auch noch weit untertrieben waren. Wir haben Pteranodons gesehen
und sind von ihnen angegriffen worden. Unser Lager wäre um ein Haar von einem Megalosaurus niedergerannt worden.
Glauben Sie ihm kein Wort, es war ein Allosaurus.
Doch. Manche Dinge ändern sich nie, wie Sie sehen. Ganz gleich, ob es nun ein Allo oder Megalosaurus war. Megalosaurus. Dieser riesige Fleischfresser hatte sich beinahe unseren Freund Malone einverleibt, der kurz zuvor das Glück hatte, den gewaltigen Elasmosaurus wie auch ein Exemplar des Stegosaurus beobachten zu können.
Das haben wir alles bereits in diesem Käseblatt gelesen. Wir wollen Beweise.
Alter Querulant, gehen Sie doch nach Hause. Es lebe die Daily Gazette.
Halten Sie sich bitte etwas zurück, Sir. Wir sind hier nicht in einem Bierzelt. Und Sie muss ich ebenfalls zur Ordnung rufen, Doktor.
Wir wurden von einer bisher unbekannten Spezies von Affenmenschen angegriffen, die uns in ihr Dorf verschleppten, um uns zu töten.
Lassen Sie mich mal ans Rednerpult, Samali. Wir haben Ihnen in der Tat etwas mitgebracht. Wir wollten uns diese Überraschung eigentlich für das Ende des Vortrags aufheben, aber mir scheint, ist der Augenblick, Ihnen dieses Bonbon zu präsentieren, schon jetzt gekommen. Lord Roxton, Mr. Malone, würden Sie bitte die Kiste da vorne bringen?
Hurra, Malone!
Ich danke Ihnen, Gentlemen. Das Brecheisen bitte. Danke. Yes. Ladies and Gentlemen, machen Sie sich bereit für eine Weltsensation. Lebendiges Pteranodon! Yes, yes.
Keine Panik! Keine Panik! Bleiben Sie auf Ihren Plätzen!
Sind Sie verrückt geworden, Challenger? Dafür lasse ich Sie hinter Schloss und Riegel bringen!
Ja, sind Ihre Zweifel beseitigt, Kollege?
Das Fenster! Da oben ist ein Fenster offen!
Warten Sie, ich werde hochklettern!
Verdammt, Roxton, beeilen Sie sich! Es fliegt raus!
Ihr Professor, der wird Ihre Nerven wieder beruhigen.
Na, nun schauen Sie nicht rein, wie ein unschuldig zum Tode Verurteilter. Mich hat man genauso zum Narren gemacht wie Sie, alter Knabe.
Ein Amazonasgeier. Ich könnte diesem Illingworth den Hals umdrehen. Und dass Sir Douglas auch noch ins gleiche Horn bläst.
Haben Sie allen Ernstes erwartet, dass man uns glaubt? Dass ein ernstzunehmender Wissenschaftler, der nur unsere Erzählungen und Malones Zeitungsberichte kennt, zugibt, dass im Jahre 1912 noch Dinosaurier existieren? Ich bitte Sie. Wenn ich die Tiere nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich es auch nicht geglaubt. Und außerdem waren Sie es doch, der mich auf dem Plateau ständig daran erinnerte, dass man uns Scharlatane schimpfen würde. War es nicht so?
Aber vor den Augen dieser ernstzunehmenden Wissenschaftler ist ein leibhaftiges Pteranodon durch die Luft geflogen. Das kann man doch nicht leugnen. Und stattdessen behaupten, es handle sich um einen Amazonasgeier. Man hat mich zum Gespött von ganz England gemacht. Was sage ich, zum Gespött der ganzen Welt?
Ach, man hat nur Sie zum Hanswurst gemacht? Und was ist mit Lord Roxton? Und mit Malone? Ja. Von mir selbst mal ganz zu schweigen. Meinen Posten als stellvertretender Direktor des Instituts kann ich in den Kamin schreiben. In den wird Sir Douglas mit Sicherheit Dr. Illingworth übertragen. Diesem ekelhaften Speichellecker. Und ich sage noch etwas. Wir sollten froh sein, dass man das Pteranodon für einen verdammten Amazonasgeier gehalten hat. Denn sonst würde schon bald die gesamte englische High Society ihren Urlaub im Maple White Land verbringen. Auf Dinosaurier-Safari. So sieht's doch aus.
Sie haben recht, Samali. Ja. Sie haben recht. Tja. Dass da oben aber auch ein Fenster offen stehen musste, zu dumm.
Ich habe mein Bestes getan, aber das Biest war über alle Berge, bevor ich überhaupt in seine Nähe kam.
Sie trifft keine Schuld, Roxton. Vielleicht sollte es so kommen.
Herein, wenn sich der Henker ist.
Guten Abend, Gentlemen. Guten
Abend. Abend, Malone. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Hat McArdle Sie rausgeworfen?
Nein. Er hat mir sogar eine Gehaltserhöhung versprochen.
Oh.
Die Gazette hatte noch nie eine so hohe Auflage. Und morgen bringen wir den Aufmacher, dass der Amazonasgeier doch ein Pteranodon war. McArdle schreibt den Artikel höchstpersönlich.
Dann steht Aussage gegen Aussage. Und Sir Douglas kann mich doch nicht vor die Tür setzen.
Oh, wie schön, Summerlee. Dann wird für Sie ja doch noch alles gut. God save the King.
Alter Stinkstiefel.
Das müssen Sie gerade sagen.
Gentlemen, ich bitte Sie. Würden Sie sich bitte zusammenreißen? Ich habe gerade einen schweren Schicksalsschlag hinter mir.
Ich dachte, Sie haben eine Gehaltserhöhung erhalten. Da reden Sie von Schicksalsschlag?
Gladys hat während meiner Abwesenheit einen anderen geheiratet.
Oh,
Ihre Verlobte?
Na, das ist ja ein Ding.
Erzählen Sie.
Nun, ich hatte mich schon gewundert, warum sie nicht zu unserem Vortrag erschienen war. Und deshalb habe ich gerade eben das Haus ihrer Eltern aufgesucht, um zu sehen, ob sie vielleicht krank ist oder dergleichen.
Und?
Ja, ihr Vater eröffnete mir, dass sie sich auf Hochzeitsreise in Kent befindet.
Mit meiner Lieben zu Gladys sei es ja anscheinend nicht sonderlich weit her gewesen, sonst hätte ich mich nicht am anderen Ende der Welt herumgetrieben, während sie weinend zu Hause sah.
Diese Schlange! Ja. Sie war es doch, die Ihnen den Abenteuerfloh ins Ohr gesetzt hat.
Ja.
Tut mir leid für Sie, Malone.
Mir auch. Was macht denn der Bräutigam beruflich?
Er ist, Buchhalter.
Ein Buchhalter, das ist gut.
Um uns warten Heldentaten darauf vollbracht zu werden.
Ich weiß schon, warum ich nie geheiratet habe. Willkommen im Club der Junggesellen, Malone.
Danke. Jetzt, da ich Sie alle sehe, geht es mir besser. Kann ich auch so einen haben?
Natürlich. Oh, cheers.
Cheers.
So. Ich denke, dann ist es jetzt an der Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen.
Was ist das?
Eine Zigarrenkiste.
Ach was! Ich hätte doch glatt gedacht, es wäre eine Schwimmweste.
Nun fangen Sie nicht schon wieder an. Fragen Sie mich lieber, was da drin ist.
Was ist drin?
Sie erinnern sich bestimmt alle an diesen Pteranodingsbumskrater.
Pteranodon, Roxton. Pteranodon.
Wie auch immer. Erinnern Sie sich auch an die blaue Tonerde, die überall auf dem Boden des Kraters lag?
Natürlich. Ja. Und was hat es damit auf sich?
Ich habe diese Art Erde bisher nur an einem Ort der Welt gesehen. In einer Diamantenmine in Südafrika.
Oh, wollen Sie damit sagen,
dass ich bei meinem kleinen Privatausflug in den Krater, aus dem ich auch unseren Amazonasgeier mitgebracht habe, ein paar Klumpen von dieser blauen Erde eingesteckt habe? Und dies war da drin verborgen.
Die sehen aus wie Kieselsteine.
Ja. Und halten Sie das hier auch für einen Kieselstein?
Oh, bei George, das ist ein Diamant, wie er im Buche steht.
Der muss mindestens 22 Karat haben.
Oh. 27, um genau zu sein.
Oh, wo haben Sie den her?
Ich habe ihn sofort nach unserer Rückkehr bei einem Juwelier schleifen und schätzen lassen. Vorher sah er so aus wie die Rohdiamanten, die Sie für Kieselsteine halten, Malone.
Hat der Juwelier Ihnen auch gesagt, was die Dinger wert sind?
Er schätzt den Gesamtwert der Steine auf 200.000 Pfund.
200.000 Pfund?
Was? Das
ist doch... Was, da wir zu viert sind und der Gewinn brüderlich geteilt wird, 50.000 für jeden von uns macht. Was? Na, Gentlemen, was werden Sie mit diesem Geld anstellen?
Also... Wenn Sie tatsächlich an Ihrem großzügigen Angebot festhalten...
Ja, natürlich tue ich das. Also.
Dann würde ich mir einen lang gehegten Traum erfüllen und ein privates Museum eröffnen.
Gut, können Sie haben. Und Sie, Summerlee?
Ich würde meinen Posten im Institut diesem Giftzahn Illingworth überlassen und mir die Zeit und Muße gönnen, um die endgültige Klassifizierung der Kreidefossilien vorzunehmen.
Oh. Ja, das wäre mir zu trocken, aber bitte.
Was werden Sie mit Ihrem Anteil machen, Lord Roxton?
Ich werde eine gut ausgerüstete Expedition zusammenstellen und mir das gute alte Plateau noch mal in Ruhe ansehen.
Für keinen Preis der Welt würde ich dort noch mal hinreisen.
Ich würde Sie auch gar nicht mitnehmen, Professor, bei aller Liebe. Jetzt fehlt nur noch unser Jungspund. Na, mein lieber Freund, wozu werden Sie das Geld verwenden?
Nun, wenn ich ehrlich bin, Sie am liebsten begleiten, Lord Roxton. Das heißt, wenn Sie mich mitnehmen.
Na, nichts lieber als das. Abgemacht. Und wenn wir zurückkehren, wird meine Trophäensammlung von einem gewaltigen Megasaurus-Schädel gekrönt.
Megalo.
Jetzt fängt er schon wieder damit an. Es war ein Allosaurus, eindeutig.
Ein Megalo.
Allo.
Megalo.
Allo.
Megalo.
Es war ein Allosaurus. Es war ein...
Sie sind verrückt.
Ja, Megalo.
Ich glaube, es war ein Allosaurus.
Megalo.
Allo.
Uwe Teschner! Gerrit Schmidt-Voss! Stefan Krause! Reinhard Scheunemann! Aus seiner Feder kommt dieses Stück. Frank Gustavus! Das erste Mal bei der Lauscher-Lounge. Ich freue mich sehr. Danke. Danke Sebastian für den Ton. Danke Johanna, danke Annabel, an unser Team.
Danke Oliver Rohrbeck.
Danke an euch. Ein langer Dinosaurierabend. Vielen, vielen Dank. Die nächsten Highlights folgen. Bitte guckt weiter nach auf lauscherlounge.de. Wir freuen uns auf euch wieder. Dankeschön!
Das war's. In 2 Wochen kommt hier der Mitschnitt unseres Live-Hörspiels Ernst sein ist alles. Aus der Feder von Matthias Käther, der die berühmteste britische Komödie des 19. Jahrhunderts von Oscar Wilde speziell für die Lauscher-Lounge neu übersetzt und für ein Live-Hörspiel bearbeitet hat. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher-Lounge-Hörbuch, läuft übrigens A. Lee Martinez' Diner des Grauens. Gelesen von mir. Auch auf unseren anderen Podcast-Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es munter weiter. Hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.